Heute zu Gast der ehemalige MMA-Europa-Vizemeister und Mentalcoach Yassin Seiwasser.
Das Denken und die Emotion ist Hand in Hand. Man kann es nicht trennen. Wenn wir ängstlich denken, kommt eine ängstliche Emotion. Wenn wir was Liebevolles denken, was Schönes, kriegen wir eine liebevolle Emotion. Wenn wir gestresst sind, also überall ist das Denken und die Emotion im Einklang. Und so hat der Zen-Meister damals gewusst, durch dieses Bindeglied von Geist und Körper ist.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Yassin Seiwasser ist weltweit als der friedvolle Krieger bekannt. Er war Europa-Vizemeister im MMA, deutscher Meister und hält den Weltrekord für den am schnellsten gewonnenen Kampf in nur 3 Sekunden. Er trainiert zudem Spitzensportler, sehr erfolgreiche Unternehmer und Manager, unter anderem auch die Fußballmannschaft vom SV Werder Bremen und hat auch als Bodyguard in der saudi-arabischen Königsfamilie gearbeitet. Zudem ist er Ausbilder für internationale Spezialeinheiten, spricht 7 Sprachen und hat Kampfsportschulen auf der ganzen Welt eröffnet. Er hat eine Methode entwickelt, er nennt diese Art of Life und Teile davon hat er in einem Buch runtergeschrieben, das heißt Mental Shower, also mentale Dusche. Und dieses Buch ist diese Woche erschienen und wir sind eine der ersten, die ihn dazu interviewen durften. Und wir sprechen in diesem Gespräch, was ich bin mal gespannt, wie ihr es finden werdet, denn es sind teilweise Thesen, die sehr kontrovers sind, für viele Menschen auch fast unvorstellbar, aber wir sprechen darüber, wie man durch mentale Arbeit seine größten Ambitionen und größten Ziele erreichen kann. Wir sprechen über die Power von Atemtechniken, über Visualisierungen, über Affirmationen, über die Imagination und vor allem, was das alles neurophysiologisch mit uns macht und warum es tatsächlich uns nicht nur stabiler und glücklicher und ausgewogener macht, sondern uns auch befähigt, unsere größten Ambitionen zu erreichen. Ich verstehe jeden und jede, die beim Reden teilweise denkt, dass das zu einfach klingt oder vielleicht auch unrealistisch ist. Aber ich selbst beschäftige mich mit diesen Themen auch seit Jahren und Jahrzehnten mittlerweile und kann sowohl von mir persönlich als auch von Menschen, die ich betreuen darf, bestätigen, dass diese Art von mentalem Training tatsächlich einen riesigen Unterschied für das eigene Leben machen kann. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass heutzutage die meisten Menschen einfach keine Zeit dafür haben und keine Geduld haben. Und auch darüber sprechen wir, wie wir es schaffen können, in den stressigen Alltag mit Handy, mit Digitalmedien etc. diese Dinge zu integrieren. Also, ich wünsche viel Vergnügen beim Auf und Ab von Yassin Seiwasser. Yassin, du machst eine Sportart, wo ich eine kurze persönliche Geschichte zu sagen muss. Ich habe MMA einmal im Fernsehen gesehen und musste nach 30 Sekunden ungefähr abschalten. Einfach vom Anblick. So, du hast das gemacht, du hast das professionell gemacht, was ich wie viele andere völlig unfassbar finde und dazu werden wir sprechen, aber deshalb freue ich mich ganz besonders. Ich glaube, du bist der Gast, der am weitesten von meinem Leben entfernt ist, was Hobbys, was Historie betrifft. Von daher richtig schön, dass du da bist. Freue mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung, Chris.
Sehr, sehr gerne. Ich möchte mit einem Zitat aus deinem wunderbaren Buch starten, Mental Shower, über das wir heute noch sprechen werden. Stärke deinen Geist und fühle dich frei. Dieses Zitat, der erste Teil davon ist nicht von dir, sondern von einem Psychoanalytiker namens Erich Fromm. Und er sagte, Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. So, und deine Ergänzung dazu, und deshalb rufe ich das hier auf, ist, die innere Einstellung wiederum ist ebenfalls kein Geschenk, sondern wir sind selbst für sie zuständig. Wir können uns selbst einstellen. Nicht nur um glücklich zu sein, sondern auch um Ängste, Sorgen und Zweifel zu befreien. Und in deinem Buch beschreibst du, wie du es sagst, deinen eigenen Weg von dem Lärm, den wir, glaube ich, alle kennen, in die Stille. Und viele Menschen leiden unter diesem digitalen Lärm, unter dem Lebenslärm. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Und danke, dass ich heute meine Fragen dazu stellen darf. Nach meiner Erfahrung ist es immer wichtig, zu verstehen, wo jemand herkommt, um ihn heute zu verstehen. Und deshalb meine erste Frage an dich, Yassin, ist, was ist das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also meine erste Erinnerung, wenn ich zurückblicke und warum ich auch diesen Weg gegangen bin, vielleicht unbewusst, weniger bewusst als Kind, ist, da ich in einem Ort aufgewachsen bin bei meinen Großeltern, wo es sehr hart zur Sache ging. Es gab einen Bürgerkrieg in der Zeit, also ich bin geboren in Aalen 1976. Mit ein Jahr und ein paar Monaten haben mich meine Eltern nach Antakya, in dem Erdbebengebiet heute, Hatay, da haben sie mich zu meinen Großeltern gebracht. Ich kannte meine Großeltern ja nicht, und also ich kannte niemand, meine Onkels, meine Tanten. Und für mich war es alles fremd. Ich bin weg von der Mutterliebe, das heißt von diesem geschützten Gefühl, bin ich auf einmal irgendwohin ins kalte Wasser gesprungen oder geworfen worden. Ich hatte damals, wenn ich so offen darüber auch spreche, und es ist auch kein Problem, ich war damals ein sehr ruhiges Kind. Ich bin sehr ruhig geboren. Ich habe nicht geweint bei der Geburt. Und ich war auch in den ersten 9 Monaten ein bisschen außergewöhnlich zu anderen Kindern. Also meine Mutter sagte mir, ich war bis 9 Monate, habe ich mich nicht bewegt. Ich bin nicht gekrabbelt. Ich bin nicht nach links und rechts gegangen. Ich saß nur und habe alles beobachtet, und die hat geweint ohne Ende, weil sie beim Arzt waren. Die haben gesagt, meine Muskeln entwickeln sich nicht, die Knochen entwickeln sich nicht stark. Und dann haben sie es alles versucht mit der Krabbelgruppe, mit Bällen hier und da, und ich habe nur alles angeschaut. Und ich sagte, einmal hat sie eine Schallplatte aufgelegt damals, und ich bin dann im 9. Monat einfach aufgestanden und bin zum Schallplattenspieler gelaufen. Also direkt, nicht gekrabbelt, gar nichts, und bin dann direkt gelaufen. Und sie hat mich da als ein bisschen außergewöhnlich auch schon so gesehen. Und in dem Fall hatte ich eine sehr stabile Basis, als von der Geburt an. Und dann bin ich zu meinen Großeltern gegangen. Und ich erinnere mich jetzt natürlich nicht an alle die Details. Aber die sagen, ich habe angefangen, die Hosen zu machen. Ich war sehr ängstlich. Mit 1,5, ich habe sehr viel geweint. Fast 6 Monate anscheinend habe ich nur geweint und habe mich versteckt. Unterm Tisch versteckt, hinterm Schrank versteckt. Und ich war brutal in der Angst. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Aber es war unbewusst eine krasse Suche nach Sicherheit. Mhm. Und dann gab es den Bürgerkrieg dort noch natürlich. Meine Oma hat immer wieder mal gesagt, duck dich, also mit der Zeit, daran erinnere ich mich auch noch, wo es Schießereien gibt, dann bin ich dann mal runter, dann sind so ein paar Scheiben eingeschossen worden und so, an solche Sachen erinnere ich mich noch. Und ich habe damals schon wahrscheinlich diesen Samen unbewusst tief in mein Unbewusstes gelegt, suche Sicherheit, suche Stabilität, wem kannst du vertrauen, wem nicht, wie ist die Körpersprache des Menschen, ist er mein Freund oder mein Feind? Und da habe ich große Augen gemacht immer und habe den Menschen versucht zu lesen, was er will, ist er gut oder ist er nicht gut. Und dann ging es auch so in die Richtung Kampfsport natürlich, aber das ist das erste Ereignis, wo ich so mich zurückerinnern kann.
Okay. Weißt du im Nachhinein, was der Grund war, dass du 9 Monate dich nicht bewegt hast? Wurde das aufgeklärt?
Nee, absolut nicht. Ich war sehr ruhig. Mhm. Und der Arzt hat nur gemeint, also wenn ich bis 2 Jahre nicht laufen sollte, dann gibt's Probleme. Bis 2 Jahre sollte ich mir keine großen Gedanken machen. Also meine Mama soll sich keine großen Gedanken machen. Aber es ist sehr ungewöhnlich, dass ich gar nicht einfach... Ich habe anscheinend nur die Kinder beobachtet. So, ich saß da wie Buddha, sagt meine Mutter. Ich saß nur gerade so, also Babys sitzen ja alle wie Buddha da. Mhm. Und ich habe nur alles beobachtet. Und mir war es irgendwie so wahrscheinlich, als ich erinnere mich nicht genau. Aber es hat mich vielleicht gelangweilt. Ich weiß es nicht, so mit dem Ball hier oder da, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann irgendwann mal bin ich auf einmal aufgestanden und habe so... zitterig und wackelig bin ich zum Schallplattenspieler im Alter von 9 Monaten.
Wahnsinn.
Und mit 10 und 11 Monaten bin ich schon gerannt. Mhm. Und es ist so, also zu den anderen Geschwistern sagt meine Mutter, es ist sehr außergewöhnlich gewesen. Mhm. Und ich war sehr ruhig.
Mhm, verstanden.
Wer den Auf und Ab-Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich seit über 3 Jahren AG1 zu mir nehme. Deshalb bin ich auch richtig happy, dass AG1 unser Partner für diesen Podcast ist. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der entwickelt wurde, um auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. In einer perfekten Welt wäre es natürlich so, dass wir alle notwendigen Nährstoffe über unsere Nahrung aufnehmen. Aber meine Welt ist weit weg von perfekt, und deshalb bin ich sehr froh, dass ich über AG1 meinen Nährstoffbedarf entsprechend unterstützen und so auf meinen täglichen Haushalt kommen kann. Ich bekomme so alle notwendigen Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, die mein Partner, mein Körper braucht. Und dazu auch noch Adaptogene. Das sind Stoffe, die mir helfen, meinen Stress und mein autonomes Erregungslevel besser zu regulieren. Ich werde oft von Menschen, die diesen Einspieler hören, gefragt, was genau bringt AG1 eigentlich? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% genau sagen, denn ich betreibe relativ viel Aufwand, um eben mein Energielevel, meine mentale und körperliche Gesundheit zu steigern. Und eine Strategie daraus ist eben AG1. Ich kenne auch keine Studie, die die gesundheitlichen Vorteile exakt nachweist. Ich kenne aber genug Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die auch in AG1 enthalten sind, eben mein Energielevel, meine kognitive Leistungsfähigkeit, mein Herz-Kreislauf-System unterstützen können. Und was ich auch noch nicht wusste, das ist eine Information, die auch für mich ganz neu reinkam, ist, dass die Inhaltsstoffe auch die Erhaltung der Haare und auch den Testosteronspiegel unterstützen. Wenn ihr AG1 mal testen wollt, geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und holt euch ein ganz besonderes Paket, denn ihr kriegt einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Päckchen für unterwegs. Der Link ist auch in den Shownotes hinterlegt. So, und dann einige Jahre später, als junger Mann, hat es dich dann in den Kampfsport gebracht. Ich habe es gerade schon gesagt, in eine Version dessen, die ich persönlich schon vom Sehen als fast unerträglich empfinde, und zwar MMA, eine Abkürzung für Mixed Martial Arts, also frei übersetzt gemischte Kampfkünste. Ich habe mal die Definition nachgesehen, weil ich bin in dieser Szene gar nicht verankert. Du korrigierst, wenn ich falsch liege, aber man kann sagen, es ist eine Vollkontaktsportart mit Schlag- und Tritttechniken und Bodenkampfelementen. Und für Menschen, die nicht in dieser Szene sind, wirkt das erstmal sehr brutal, wenn man das sieht. Und meine Frage an dich, Yasin, ist, Menschen haben ja so eine natürliche Hemmung, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen und sie zu verletzen. Und in Ausnahmen, wenn man Wut empfindet, Angst empfindet, sich verteidigen muss oder so, dann passiert das. Aber wie schafft man es als ein im Herzen guter Mensch, wie du es bist, Menschen so zu verletzen, möglicherweise auch so, dass sie nachhaltig geschädigt sind?
Also Nummer eins, man denkt über das gar nicht nach, also dass man jemandem Schmerzen zufügt. Dieses Thema ist nicht vorhanden im Geiste. Es ist eher so ein sich messen und schauen, wie viel Leistung kann ich rausholen aus mir? Wie gut bin ich in dem, was ich tue? Das ist das, was jeden Kämpfer so interessiert. Was kann ich? Wie gut bin ich? Wie stabil bin ich? Kann ich mit der Elite mithalten? Und solche Fragen beschäftigen jemand, was letztendlich immer auf das Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl zurückgeht. Jeder Mensch sucht letzten Endes eine Stabilität in sich. Manche brauchen halt einen Ferrari, manche brauchen die perfekte Frau neben sich, der andere braucht irgendein riesen Gemälde als Kunstbild und es soll das Beste sein, so Picasso ähnlich. Der eine will Boxer sein, der andere Musiker, Schauspieler, und so sind wir sehr verschieden, aber letzten Endes ganz tief in der Wurzel haben alle die gleiche Suche. Eine Suche ist einmal diese Selbstbestätigung und auch die Anerkennung vom Außen. Das ist immer so zweigleisig. Und da hat man dieses Thema, tue ich jemanden weh oder so, das denkt man gar nicht. Eher so, hoffentlich tut er mir nicht weh. Das ist dann eher die Angst, die man hat. Und man geht auch in die Angst hinein als Kampfsportler. Bei mir war es so, ich habe sehr früh angefangen mit Kampfsport, da ich ja die Sicherheit gesucht habe, weil ich ja sagte, ich komme ja aus diesem ängstlichen Gefühl. Und dazu bin ich auch nochmal eine Gegend nach der anderen immer genau dahin gekommen, wo es immer so kleine Gruppierungen gab von kleinen Kindern. Und da war ich immer der Fremde und dann wurde ich auch noch verprügelt. Das gab es auch noch als Vierjähriger dahin gezogen. Da war ich ganz am Anfang in Aalen, da war ich dann geboren, dann Antakya, dann Stuttgart und dann Böbling. Und immer wieder von neu anfangen. Ich konnte die Sprache nicht, also mein Deutsch war nicht vorhanden. Dann kam ich immer irgendwo als Fremder in die Gegend und dann gab es natürlich immer Raufereien im Kindergarten und da habe ich immer einen Kürzeren gezogen. Und so ist der Wunsch so stark geworden, ich will mich verteidigen lernen. Das war das A und O. Und als ich mit Kampfsport angefangen habe, habe ich mich auch sehr schnell besser gefühlt, sicherer gefühlt. Und dann gab es einen Schlüsselmoment, als ich 14 Jahre alt war oder 15 knapp. Ich war in einem Jiu-Jitsu-Verein damals. Hat mir mein alter Trainer ein Buch in die Hand gedrückt, Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Mhm. Obwohl ich so jung war, ich verstehe gar nicht, was er in mir da gesehen hat. Er hat viele, viele Schüler gehabt und hat mir das Buch in die Hand gedrückt. Sagt er, Yasin, lese das mal bitte. Und ich habe dieses Buch in 2 Tagen gelesen. Also ich habe ganz ehrlich für die Schule nicht so viel Motivation gehabt. Die Themen haben mich auch nicht so interessiert. Aber dieses Buch habe ich in 2 Tagen gelesen. Dann habe ich es nochmal gelesen und nochmal und nochmal. Und daraufhin habe ich mir sehr viele Bücher geholt, noch andere Bücher vom Dan Millman. Und dann ging es los auf die Suche, so Zen und Ernährung und wie kann ich mein Potenzial, meine Kapazität ausschöpfen. Dann ging es halt los von A bis Z. Und so habe ich gleichzeitig dieses Peaceful Warrior, wie man sagt, also dieses Peaceful Heart, also dieses friedvolle Herz und diesen Kriegergeist vereint, sehr früh schon. Mhm. Und als ich damals kämpfen wollte, gab es noch gar keine Kämpfe, das war auch nicht MMA, das war Free Fight früher.
Okay.
Und es war noch brutaler als heute. Heute gibt es Regeln, es gibt Gewichtsklassen, es gibt Schiedsrichter, es gibt wirklich tatsächlich, die Kämpfer verletzen sich weniger als Fußballer. Mhm. Fußballer verletzen sich krasser als die meisten Kampfsportler. Beim Kampfsport hast du vielleicht ein blaues Auge, ein paar Prellungen, das ist weg. Aber im Fußball, wenn man da so jemanden reingrätscht, fault, so ein Meniskus, anderes Bänderriss und was auch immer für Sachen. Ich kenn's ja selber. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay, gut, es ist doch nicht so krass in dem Sinn. Aber so kam die Suche und dann kamen die ersten Kämpfe mal aus USA. Die waren dann diese ersten UFC-Kämpfe im Käfig. Und es hat einige Eventmanager hier so inspiriert in Deutschland. Dann kam das Free Fight zustande. Das
kann man sich so wie Fight Club vorstellen, oder?
Genau, mit so Brad ähnlich. Pitt damals. Ja. Und es war echt auch so, wir haben damals ein Turnier gehabt. Das war mein Turnier 2007 in Dresden. Das war ein 8-Mann-Turnier. Mhm. Das heißt, 8 Kämpfer wurden eingeladen für den Titel. Das heißt, an einem Abend 3 Kämpfe absolvieren. Es gab kein Zeitlimit. Es musste einer K.O. sein oder aufgeben. Also heute gibt es Zeitlimits und Punkte, damals gab es keine Punkte und die Regeln waren brutal, wirklich brutal. Man durfte den Elfmeter ins Gesicht hauen, man durfte 2 Finger brechen, also wenn man 2 Finger greift, brechen, Ellenbogen von überall hauen und alle möglichen. Und ich habe mich damals aus Thailand, das war mein erster Thailand-Besuch, war ich im Muay Thai Camp, habe ich mich im Internetcafé hingesetzt und habe da eine Ausschreibung gesehen, die erste deutsche Free Fight Meisterschaft. Dann habe ich mich einfach so mal da beworben. Ich habe gedacht, komm, ich bewerbe mich da. Und dann habe ich mich selber gefragt, warum machst du das überhaupt? Sag ich, ich will wissen, ob das, was ich trainiert habe mein Leben lang, ob das auch tatsächlich funktioniert. Und ich will mich testen im Stress. Mhm. Weil die Ruhe, in der Ruhe kann jeder. Die Ruhe im Stress. Ich wollte mich testen einfach. Und so kam es dazu, dass ich dann dahin angereist bin. Und dann ging es dann halt hart zur Sache in dem Fall. Ich habe mich nicht richtig vorbereiten können. Ich habe keinen Trainer gehabt. Ich habe auch keine guten Kampfsportfreunde gehabt in der Zeit. Ich habe 2 Kumpels gehabt, aber die haben eigentlich nichts am Hut mit der Sache. Und die sind dann mit mir nach Dresden gefahren und dann dort habe ich dann gemerkt, da hat es nur nach Adrenalin gestunken eigentlich. Da guckst du alle Leute an und viele haben wahrscheinlich Drogen genommen. Es war die Gewichtsklasse bei 85 Kilo und ich war 81,2 Kilo beim Gewicht. Und die meisten haben dann von 90 Kilo ein bisschen runtergespeckt. Und dann, meine Gegner waren auch so breiter und muskulöser als ich, haben mehr Erfahrung gehabt, viel mehr Kämpfe schon. Und da habe ich mir nur gedacht, gut, egal was ist, aber ich habe mich mental vorbereitet. Ich habe 1 Monat geschrieben, was passieren wird. Das ist witzig, ich habe das Buch noch.
Ja.
Aber mache ich mal jetzt hier einen Punkt.
Da werden wir noch sehr viel drüber sprechen, weil du in deinem Leben sehr viel gelernt hast, wie man den Geist einsetzen kann, um fast unerreichbare Dinge zu erreichen. Noch zu dieser Sportart eine letzte Frage. Sie wirkt ja, wenn man sich das so ansieht, sehr, sehr körperlich und martialisch. Aber wie wichtig ist das Mindset, der Geist in dieser Sportart speziell?
In dieser Sportart und auch in allen anderen Sportarten und in allen anderen Berufungen ist das Mindset das Wichtigste. Ein einfacher Satz als Überbegriff, der Geist lenkt den Körper. Der Körper reagiert immer nur darauf, was der Fahrer, oder der Körper ist das Auto und der Geist ist der Fahrer. Mhm. Wo fährt das Auto hin? Das entscheidet der Fahrer. Und das ist das A und O.
Da werde ich später nochmal einhaken, weil ich sag mal, diese Aussage, mental ist wichtig und das Spiel wird im Kopf entschieden und so, das hört man zwar oft, aber viele, die nicht im Sport sind, können sich das nicht so sehr vorstellen. Also da würde ich gerne später nochmal einsteigen, an welchen Stellen es dann wirklich den Unterschied macht zwischen Sieg und Niederlage. Dein Name ist Yassin Seiwasser. Und der Nachname Seiwasser ist nicht dein richtiger Geburtsname, sondern ist ein Künstlername, wenn man so sagen darf. Und wenn man ihn etwas anders ausspricht und eine Pause zwischen Sei und Wasser setzt, dann bringt es ja so deine Philosophie auf einen Punkt. Also be water, sei Wasser.
Genau.
Das heißt, Wasser hat in deiner Lehre eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Und du hast zum Beispiel gesagt, wenn der Gegner stärker ist als man selbst, was du vorhin beschrieben hast, dass das bei dir der Fall war, sollte man wie Wasser sein, um seine Stärken zu umfließen, statt dagegen anzukämpfen. Welche Eigenschaften von Wasser findest du so attraktiv oder so prägend, dass du sagst, dass wir als Menschen uns diese zu eigen machen sollten?
Also witzigerweise, wir sind alle Wasser.
Wir werden, hohen Anteil, korrekt,
wir werden im Wasser geboren. Mhm. Wir sind als Babys 90% aus Wasser. Das Gehirn ist über 90% aus Wasser. Und im Erwachsenenalter sind wir circa 60, manche bis 70% aus Wasser. Mhm. Die Erde ist genau zum gleichen prozentualen Anteil aus Wasser. Das mal nur zum physischen Element. Wasser ist immer noch ein mysteriöses Element, was man... Die Forscher, die kommen nicht dahinter, warum Wasser diese verschiedenen Zustände annehmen kann. Es kann ja Eis sein, es kann fließen, darauf komme ich gleich zu sprechen, der Flow. Und das Gasförmige, also unsichtbar. Es kann auch unsichtbar sein, so wie unsere Gedanken. Die können überall hinwandern. Wir sitzen zwar hier, aber wir können uns vorstellen, dass wir jetzt in Paris ein Croissant essen. Mhm. Kann man sich vorstellen. Und man kann es auch sogar tatsächlich im Körper dann spüren, wenn man richtig reingeht, wie im Traum. Wir Menschen haben dieses Element schon in uns. Wir vergessen es, weil wir zu arg in der Logik eingesperrt sind, zu arg im Intellekt. Wenn wir mal sagen, der Flow, er ist im Flow, es ist fließend. Fließendes Wasser ist unaufhaltsam. Wenn es da große Steine im Weg gibt, es umfließt den Stein einfach. Oder mit der Zeit sogar, der stetige Tropfen höhlt den Stein.
Trägt ihn ab.
Und dann bahnt es sich einen Weg einfach.
Grand Canyon.
Genau, und da gibt es so viele Naturwunder. Und Wasser kann fließend sein, kann aber auch, wenn es eine Tsunami ist, kann alles zerstören. Kann aber auch, wenn es im Staudamm aufgehalten wird, von der Sonne hochgesogen werden, als Wolke irgendwo anders weiterregnen. Und wenn wir wie Wasser sein wollen im Leben, sind wir unaufhaltsam im Endeffekt. Wir finden immer unseren perfekten und den geeignetsten Weg für uns im Leben. Und wenn man im Kampf das so vergleicht, das ist genau das Gleiche. Man geht weg von der Kraft des Gegners und greift dann die Schwachstellen an. Oder man umfließt die Kraft. Wenn man das jetzt auf Gedanken hinzuführt, genauso, ich gehe nicht gegen den, ich mache keinen Widerstand im Gedanken. Das ist wie wenn jemand dich beleidigt und du gehst dagegen, gibt sofort Widerstand. Oder wenn dir jemand auf den Muskel so langt und drückt jetzt zum Beispiel dein Bizeps und du spannst ihn an, dann spürt man sofort Widerstand und die Kraft. Wenn du es aber locker lässt und jemand drückt, dann ist irgendwie so wie, da ist nichts. Und genauso kann man das nachher auch in diesen im virtuellen Sachen auch anwenden, also im gedanklichen Sinne, im physischen Sinne. Man kann diese Philosophie überall im Action, also in wenn es hart auf hart geht, oder auch in diesem ganzen Inneren, in der inneren Welt anwenden. Was mache ich jetzt? Wie passe ich mich am besten an? Wie würde das Wasser reagieren dort? Und dazu kommt man natürlich auch in dieses nicht zu viel Denken, weil zu viel Denken ist wie, wenn man irgendwo einfach hängen bleibt und Wasser bleibt nicht hängen. Mhm. Und ja, in dem Fall, da kann man noch sehr, sehr, sehr viel erzählen, aber es ist ein sehr mysteriöses Element. Und auch in diesem Zuge würde ich auch den Lesern empfehlen, die geheime Macht des Wassers anzuschauen auf YouTube.
Okay.
Das ist von sehr vielen Wissenschaftlern über Jahrzehnte zusammengestellt worden. Und die haben unglaubliche Sachen daraus gefunden, aber noch nicht natürlich, nicht alles. Und wir lernen da jetzt nicht über das Wasser, wir lernen tatsächlich über uns, weil wir Wasser sind. Mhm. Und da geht's um Gesundheit, um Gedanken und um Leistung. Sehr, sehr interessant. Also die geheime Macht des Wassers. Einfach auf Deutsch, es gibt's auf Englisch. Mhm. Wow, das ist sehr, sehr interessant.
Cool, werde ich mir auf jeden Fall ansehen. So, dieses Bild, was du jetzt zeichnest, klingt ja ultimativ erstrebenswert, wenn man allen Problemen wie Wasser entweichen kann. Die Frage ist jetzt, wie bekommen wir das hin? Und darüber hast du ein Buch geschrieben. Und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ein Begriff, den du hier prägst, den ich extrem spannend finde, ist das Mental Gym. Also Gym als englische Abkürzung Abkürzung für Fitnessstudio. Und es gibt ja viele Menschen da draußen, die mittlerweile verstanden haben, dass es für die eigene Gesundheit wichtig ist, den Körper zu trainieren. Das heißt, sie haben eine Mitgliedschaft fürs Fitnessstudio oder trainieren zu Hause mit Eigengewicht oder. Aber nur sehr wenige Menschen trainieren tatsächlich strukturiert ihren Geist. Und meine erste Frage an dich, Yasin, ist, warum brauchen Menschen auch Mentaltraining?
Also wir Menschen, um mal auszuholen, glauben nicht das Unsichtbare. Der Mensch vernachlässigt alles, was er nicht sieht, was er nicht auch ergreifen kann. Wenn wir den Körper trainieren, fühlen wir auch direkt was. Wir haben vielleicht einen Tag später Muskelkater. Wenn ich jetzt mal Bankdrücken nehmen würde und heute schaffe ich 40 Kilo, in zwei Wochen schaffe ich dann 50 und dann irgendwann 60. Ich merke an den Gewichten, dass ich stärker werde. Ich merke auch, dass meine Muskeln sich verändern. Das Gleiche ist auch in der Ernährung, wenn man natürlich mal fastet oder etwas Gutes zu sich nimmt. Man spürt schnell Erfolge. Man spürt sich mehr, weil wir grobstofflich sind. Das Feinstoffliche, das Unsichtbare, darauf nehmen wir keinen Acht. Wir können es nicht greifen. Und letzten Endes, wie ich vorhin gesagt habe, der Geist lenkt den Körper, der Geist lenkt jede Bewegung, die wir machen, ist unbewusst oder bewusst gesteuert. Wir denken natürlich, dass wir mit unserem Bewusstsein unser Leben im Griff haben, aber absolut nicht. Das ist das Unterbewusste. Und das Unterbewusste wiederum, wie können wir es definieren? Fast so gut wie gar nicht, weil wir nicht genau wissen, wo wir herkommen. Wir wissen nicht, was war vorher. Wir werden, ein unsichtbarer Samen kommt irgendwann mal in den Eisprung. Da haben wir schon mal einen Kampf gegen circa 300-500 Millionen andere Samenzellen. Und nur wir schaffen's, also es ist auch sehr mysteriös und außergewöhnlich. Und dann macht die Mama ja nichts anderes außer essen und schlafen, was sie auch vorher macht. Aber eine Kraft, eine Energie kreiert uns. Aber wir sehen das gar nicht, sondern werden wir geboren. Und das ist so alles mysteriös, wir wissen nicht, woher wir kommen. Im Taoismus, woher auch das Wasser her, also die Philosophie des Wassers stammt, das Zitat von Bruce Lee, Be Water, kommt ja aus dem Taoismus. Und im Taoismus in der ersten Seite sagt man, das wahre Tao ist das, was man nicht beschreiben kann. Wenn man es beschreiben kann, kann es nicht das wahre Tao sein. Also wir können unsere Wahrheit nicht beschreiben. Wir wissen nicht, was das Universum ist, was tatsächlich unser Unterbewusstsein ist. Und wir wissen auch nicht wirklich, wer bringt denn unser Herz zum Klopfen? Wenn wir jetzt ganz normal fragen würde, Chris, bringst du dein Herz zum Klopfen gerade? Und damit lebst du ja hier. Wer lässt dich denn atmen, wenn du schläfst? Das machst du nicht. Also nicht das Intellekt. Mhm. Und wir sind im Intellekt verheddert, verankert, hängen geblieben in diesem Intellektuellen. Und wenn man darüber hinausguckt, da gibt's noch was. Und dann kommen wir in die unsichtbare Kraft. Und wenn wir noch feinstofflicher werden, werden wir merken, so wie die Luft, die Atmung unsichtbar ist, und wir können auf sie nur 2 Minuten verzichten. Auf das grobstoffliche Essen können wir weit mehr als 30 Tage verzichten. Subtil als Wasser, das ist 2 bis 3 Tage möglich im Durchschnitt. Da merken wir, dass das Unsichtbare dem Sichtbaren sehr, sehr weit, ist viel wichtiger, ist viel gewichtiger. Mhm. Und das zurückzukommen zum mentalen Gym. Wenn ich weiß, dass das Unsichtbare das Sichtbare kreiert, deswegen in den alten Schriften, ob es jetzt in der Bibel ist oder irgendwo anders, wie innen so außen, und das Innen ist unsichtbar und das Unsichtbare wird sichtbar. Und dann merke ich ja, okay, wenn mein Geist den Körper lenkt, wenn mein Geist innen das Außen auch lenkt und wenn ich von innen nach außen etwas kreieren kann, warum soll ich so Energie verschwenden, im Außen etwas zu verändern? Also muss ich erst mein Innen verändern, mein Innen stärken. Wenn ich merke, das Außen stresst mich, ich bekomme Angst, weil das, sagen wir mal, ein banales Beispiel, ein 2-Meter-Mann, der kräftig ist, gut muskulös und sehr böse aussieht und wir haben hier 2 Menschen, und der eine Mensch guckt ihn an und hat richtig Angst und will wegrennen. Und der andere Mensch denkt sich da, sieht interessant aus, aber ich glaube, ich besiege den. Und dann fragen wir uns, wo ist denn die Angst? Ist die tatsächlich draußen oder ist sie innen? Und die ist innen. 2 reagieren ganz verschieden. Und dann merkt man, dass innen ist das, was eigentlich ausschlaggebend ist für alles. Und so lenkt man dann die Kraft nach innen und stärkt das Innen. Das heißt, warum sollte ich nicht meinen Geist trainieren? Der Geist lenkt den Körper. Das mentale Gym ist unglaublich wichtig. Und im Sport noch wichtiger, weil die Menschen sind unter Druck, die lassen sich von außen ablenken, die haben Versagensängste, die können den Druck nicht aushalten. Und da geht es. Und wenn man wirklich tief reinguckt, da gibt's fast gar keinen Ausweg. Das Innen ist das A und O von allem. Mhm. Und ja, und da mache ich jetzt auch mal einen Punkt.
Ja, witzigerweise, du hast gerade Spitzensport angesprochen. Man beobachtet trotzdem noch, dass dieses Thema Mentaltraining in vielen Sportdisziplinen noch so ein bisschen verpönt ist. Ich hatte vor ein paar Wochen hier die Sophia Flörsch, ist eine der schnellsten Frauen in einem Formel-3-Auto. Und sie sagte, in ihrer Sportart redet niemand darüber, dass er mental trainiert. Also immer mehr Menschen verstehen, dass es wichtig ist und auch wirklich den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen kann. Und trotzdem wird es noch, hat es noch ein gewisses Stigma.
Als Schwäche.
Du arbeitest mit vielen Menschen. Woher kommt das, dass das als Schwäche noch gesehen wird und nicht als normales Training wie das Körperliche?
Ich denke, wenn Sportler unter Druck sind, kommen sie in eine Art oder sehr schnell in eine Art Burnout. Die verlangen zu viel ab von sich, die kommen in einen Teufelskreis und kriegen ihre Leistung nicht mehr hin. Die Erwartungshaltung von den anderen wird nicht erfüllt. Das heißt, die Versagensängste wachsen. Und dieser Sportler XY bekommt Probleme. Er ist nicht mehr im Reinen mit sich selbst. Er kann nicht mehr den Anforderungen gerecht werden. Und so sucht er sich einen Psychologen. Der Psychologe hauptsächlich arbeitet natürlich problembehaftet. Und dann sieht man, guck mal, der Sportler hat Probleme. Und so ist es oft nach außen gekommen, in die Medien. Der Sportler ist zu dem Psychologen gegangen, der hat dieses Problem XY. Und natürlich in dem Moment, wenn der Sportler das mitbekommt, dass die anderen das mitbekommen, jetzt weiß jeder, ich habe ein Problem. Das ist eine Schwäche. Keiner will Schwäche zeigen. Das Problem heutzutage ist, dass immer noch die Psychologen oder sehr viele Psychologen so im sportlichen Bereich, auch Sportpsychologen, an die Sache so herangehen. Die versuchen, die Probleme erstmal zu beseitigen. Also die gehen eigentlich dahin, wenn man das so sagt, where attention goes, energy grows. Und das mache ich genau nie. Ich gehe nie in das Problem. Ich will immer nur das Positive bestärken. Wenn ich hier ein Glas habe und in dem Glas ist klares Wasser drin und da sind jetzt ein paar Tropfen Wein drin und ich will den Wein rausbekommen, dann gehe ich nicht rein und versuche den da wegzumachen. Ich lasse weiter fließendes Wasser, klares Wasser reinlaufen und irgendwann mal bleibt nichts mehr vom Wein übrig. Das heißt, ich bestärke das Positive und das Negative geht von alleine weg. Das, was ich dann mache, ist dann leistungsfördernd. Und wenn ich ins Krafttraining gehe, ins Fitnessstudio, dann gehe ich nicht hin, weil ich ein Schwachkopf bin oder einen schwachen Körper nur habe. Nein, ich gehe hin, um stärker zu werden. Ich sehe es positiv. Und jeder sagt, oh cool, du trainierst. Und das ist positiv angesehen. Und wenn man jetzt seinen Geist stärken will, warum soll das als negativ angesehen werden?
Ja.
Was ist daran eine Schwäche?
Ja.
Problem ist, dass die Leute das als Problem damals aufgenommen haben und die Medien machen das ja natürlich schnell groß und Medien verkaufen sich gut, wenn es Dramen gibt und man sieht aus Angst, natürlich, wir haben ja heutzutage Nachrichten sind nie positiv, sonst guckt es keiner an, das wurde mal getestet, die sind nur negativ, weil wir aus der Angst magnetisiert werden. Und unsere Ängste, die achten auf so Dramen. Und deswegen ist eine Überschrift, oh, hier ein Problem, das Burnout oder was auch immer, das ist was ganz Schlimmes passiert mit ihm. Dann gucken wir Menschen natürlich hin und es verkauft sich gut als Geschichte. Und leider ist das immer noch zum großen Teil so, was ich auch selbst erlebe. Also ich muss mich damit konfrontieren.
Absolut. Du bist ja auch mit dem SV Werder Bremen sehr, sehr eng und coach die Mannschaft, hast da auch sehr große Erfolge gefeiert. Das heißt, um das mal zusammenzufassen, wir könnten sagen, sportpsychologische Betreuung eines Problems wäre so etwa, wenn jemand einen Bänderriss hat und in die Reha muss, also ein konkretes Problem beheben, während das, was du machst, ist das tägliche Training auf dem Platz, die Schussqualitäten verbessern etc., aber eben im mentalen Bereich. Kann man das so sagen?
Ich würde ich nicht sagen, weil ich gerade im Sport, in dem Bereich, wenn jemand einen Bänderriss hat, dann geht er zum Physiotherapeut. Das ist dann mehr physisch in dem Bereich und da sind die Physiotherapeuten vor Ort. Und ich würde sagen, das Mentale sollte darauf ausgerichtet werden, sich selbst zu festigen, selbst zu stärken. Wenn ich jetzt auf dem Platz eine Technik natürlich verbessern will, auch mental. Ich brauche Ziele, ich brauche Präzision, ich brauche eine Ruhe, eine Konzentration. Wie ein Scharfschütze, der atmet gar nicht, der bewegt sich ja 0 Millimeter. Mhm. Umso ruhiger du bist, desto mehr kannst du aufnehmen, desto mehr kannst du erkennen und dich besser anpassen. Und deswegen könnte man den Sportler für seine Technik einmal in der Ruhe trainieren, in der inneren Harmonie, aber gleichzeitig auch seine Wunschvorstellung. Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Und daran muss man erstmal glauben, dann muss man das fühlen. Mhm. Und dann kommen diese Sätze wie bei Muhammad Ali, nothing is impossible.
Ja. Verstanden. Wichtiger Unterschied. Und auch da werden wir gleich noch reingehen, wie man diesen Weg, und nicht nur, wir reden jetzt viel über Sport, aber ich bin überzeugt, dass viel auch für andere Disziplinen, wo es um Ambitionen geht, unabhängig vom Sport, das können Unternehmer sein, das können angestellte Manager sein, das können ambitionierte Privatmenschen rein. Die Logik im Geist ist immer die gleiche. Der Glaube an sich muss an Schritt 1 stehen, bevor die Realität folgen kann. Ich würde jetzt gerne ein bisschen in deine Methodik einsteigen, in deine Philosophie, und du hast gerade schon angesprochen, ein wesentliches Element ist unsere Atmung. Und es wurde schon ganz viel geredet über Atmung. Atmung ist erstmal das Normalste auf der Welt. Wir alle tun es, solange wir leben. Ich durfte in deinem Buch lernen, dass wir das ungefähr 23.000 Mal am Tag tun. Und trotzdem machen, wie du sagst, viele Menschen es nicht auf die beste Art, wie wir es tun könnten. Ich fand eine Aussage schön, dass du sagst, die Einzigen, die richtig atmen, sind Babys. Und je älter wir werden, desto falscher atmen wir. Ich weiß, dass das Wort falsch nicht falsch ergibt, aber die Leute wissen, was gemeint ist.
Du hast schon recht.
So, und du kritisierst oder kommentierst zwei Dinge. Erstens, Menschen atmen zu flach und nicht tief. Und zweitens, viel durch den Mund und nicht durch die Nase. Und das für Menschen, die sich nicht so auskennen, mag das erstmal wie banale Unterschiede klingen. Aber könntest du uns da mal so ein bisschen die neurophysiologischen Unterschiede auch erklären? Wir haben Menschen, die das wirklich verstehen wollen. Also was sind das für Unterschiede? Flach, tief und Bauch-Mund-Atmung.
Nummer, also kurz mal zur Wurzel der Atmung zurückzugehen. Das ist auch sehr interessant für die Menschen. Man wusste früher in den Zeiten, dass die Atmung den Spirit, den Geist stärkt. Wir haben das Wort Spirit. Er ist inspiriert. Dann sagen wir, der hat einen starken Geist. Das Wort Spirit und Geist und auch in alten Sprachen wie im japanischen Iki oder im griechischen Pneuma. Und da gibt es Wörter, die führen in der Wortherkunft zurück, dass Atmung und Geist ein Wort war. Und wenn wir sagen, ich atme ein, ist das auf Lateinisch inspira. Du atmest ein, das heißt, du inspirierst. Mhm. Und wir werden mit dem Einatmen, werden wir geboren. Wir kriegen erstmal so einen Klaps, sondern der Einatem, die Hawaiianer sagen, die Seele wird eingehaucht mit dem ersten Atem. Unser letzter Ausatem ist unser physischer Tod. In der Atmung spiegelt sich jede Emotion. Wenn wir Angst haben, schockiert werden, atmen wir so. Wenn wir weinen und traurig sind, sind wir gebrochen. Wenn wir wütend sind, regt er mich auf, dann atmen wir lang. Selbst in den intimsten Momenten atmen wir so und so. Und da gibt's ganz viele Zusammenhänge.
Das heißt, die Art zu atmen spiegelt immer eine bestimmte Emotion wider.
Ja, immer. Durchgehend. Also auch wenn wir es nicht greifen können. Dieses Wort inspira, expira, das ist dieses, wir können durch die Atmung unseren Geist trainieren. Wenn wir sagen mentales Gym, wie sieht denn so ein mentales Gym aus? Hauptsächlich beginnen wir mit der Brücke von Geist und Körper. Die Brücke und das Bindeglied von Geist und Körper ist die Atmung. Ich weiß es von alten Schriften aus der Zeit des Samurai, die haben sich damals Zen-Meister gesucht, weil die wussten, wenn sie sich nicht konzentrieren können und Ängste sie kontrollieren, können sie nicht frei reagieren, nicht frei kämpfen. Und da ging es um Zehntelsekunden mit dem Schwert, wenn man da nicht eine Sekunde, nicht mal eine halbe, eine Zehntelsekunde nicht aufmerksam war, ist leider der Kopf gerollt damals. Und die Zen-Meister haben den Samurai-Kriegern beigebracht, wie man ruhig im Stress sein kann, indem man nicht denkt. Das Denken und die Emotion ist Hand in Hand. Man kann es nicht trennen. Wenn wir ängstlich denken, kommt eine ängstliche Emotion. Wenn wir was Liebevolles denken, was Schönes, kriegen wir eine liebevolle Emotion. Wenn wir gestresst sind, also überall ist das Denken und die Emotion im Einklang. Und so hat der Zen-Meister damals gewusst, durch dieses Bindeglied von Geist und Körper ist die Atmung, hat er diesen Kämpfern damals so eine Zählmeditation beigebracht, in dem Bauch zu atmen. Das kenne ich von alten Büchern, weil ich das dann auch sehr früh nachgemacht habe und praktiziert habe. Und dadurch, dass ich im Kampfsport war und auch oft mich mit Stärkeren gemessen habe, auch Ängste hatte, habe ich gemerkt, das funktioniert.
Wie würde sowas konkret aussehen?
Also man setzt sich ganz normal gerade hin zum Beispiel. Man kann die Hände auf seinen Bauchnabel legen. Der Bauchnabel, das ist auch ein Punkt, den wir Menschen vergessen haben. Nicht nur die Atmung, sondern auch diesen Bauch. Wir werden im Bauch geboren. Aus dem Bauchnabel entsteht unser Leben. Danach werden wir im Herz 1 bis 2 Jahre an der Brust saugen. Und dann wird der Kopf erstmal kommen. Das heißt, heute haben wir das vergessen. Deswegen im Japanischen Hara. Wir kennen ja das Wort Harakiri. Mhm. Hara ist das Lebenszentrum. Mhm. Und Ki ist die Energie, die Lebenskraft. Und Ri heißt entnehmen eigentlich. Also man killt sich in dem Moment. Und dann sticht man halt in den Bauch. Das ist so die wussten das damals. Mhm. Und durch dieses Atmen in dem Bauch, mit der Zählmeditation kann man natürlich sehr einfach sich ins Hier und Jetzt bringen. Man kann seinen Geist reinigen. So könnte eine Technik im mentalen Gym aussehen. Wir setzen uns gerade hin, nehmen unsere Hände, legen sie auf den Bauchnabel und versuchen jetzt nur in den Bauch ein- und auszuatmen. Gar nicht in die Brust. Um das vielleicht besser zu veranschaulichen, könnten wir die linke Hand oder die rechte Hand auf den Bauchnabel legen und die andere auf die Brust. Die Brust darf sich jetzt gar nicht bewegen. Jetzt atmen wir nur in den Bauch ein und aus. Mhm. Und man merkt, wenn man da richtig sich drauf konzentriert, dass oft so eine Art Reibung da drin ist. So eine subtile Reibung, wenn man da rein ein- und ausatmet. Man merkt, es ist nicht ganz frei, nicht ganz frei. Und wenn man es fühlt, merkt man, dass da die ganzen Blockaden auch entstehen. Die reine Bauchatmung, wie bei Babys. Babys haben keine Verspannungen und auch kleine Kinder bis 5, 6 Jahre, die bewegen sich viel mehr wie Erwachsene. Ich war neulich mit meinem Neffen, der ist 5 Jahre alt, im Einkaufszentrum. Was der da gerannt ist, das ist unglaublich. Ich habe gesagt zu meiner Schwester, bitte tu mal einen Schrittzähler dran machen bei dem. Ah, der läuft locker 10.000 Schritte, locker. Und der ist nicht müde. Die denken nicht. Und die kleinen Kinder haben unglaublich Energie. Und das weiß jeder, der einen Sohn oder ein Kind hat. Die haben einfach Power ohne Ende. Von morgens bis abends. Und dann schlafen die auch wie ein Stein. Und diese Aktivität, und man merkt auch, obwohl die sich so krass bewegen, obwohl die auch sehr oft krumm schlafen und was auch, die haben keine Verspannung. Die sind einfach noch hier verbunden. Dieser Bauchnabel hat einen direkten Draht zum Gehirn, wenn die Position aufrecht ist, wenn man in den Bauch atmet. Dadurch kann man sehr, sehr viele Blockaden lösen. Mit der Zeit, da wir verkopft werden, wird unser Kopf tatsächlich schwerer, unsere Haltung wird krumm, der Bauch geht rein und wir atmen nur noch flach. Zu deiner Frage zurückzukommen, durch den Mund zu atmen, wie wir vorhin kurz gesagt haben, ist eine Stressaktivierung. Wenn wir Angst haben oder weinen, das bedeutet, der Sympathikus wird damit aktiviert, wenn wir durch den Mund atmen. Wenn wir nachts schnarchen zum Beispiel, ein Mensch, der auch mit dem Mund offen schläft, der kann sich nicht richtig erholen. Durch die Nase, es gibt ein Buch von ein Yogi und ein amerikanischer Doktor, die haben ein Buch geschrieben. Das wurde dann von der spirituellen Seite und von der wissenschaftlichen Seite angesehen. Man hat es richtig so sehr schön kommuniziert. Ich habe den Namen gerade gar nicht im Kopf. Ich glaube, es Ramana, Sri Ramana oder irgend sowas.
Auf jeden Fall
super Buch. Und da ist eine Funktion über die Nase, also was die Nase für eine Funktion hat. Viren und Bakterien werden in der Nase zu 99% gefiltert. Es wird aufgewärmt. Es geht genau im perfekten Weg zu der Lunge. Es wird danach also zum Blutsauerstoff und so, das ganze Neurophysische. Da geht so viel, da kommt man wieder irgendwann an einen Punkt, wo man wieder nicht weiß, woher, wieso, weshalb. Aber um das zu veranschaulichen, die Nasenatmung, einfach erklärt, aktiviert den Parasympathikus. Das heißt, durch die
Kurz
Nase
zur Erklärung,
zu atmen,
wer da nicht so tief drin ist, wir haben ein autonomes Nervensystem, Sympathikus, der Stressmodus, Fight-or-Flight-Mode und Parasympathikus, Rest and Digest, also der Erholungsmodus.
Genau. Und der Parasympathikus gibt uns auch Vertrauen, intuitive Energie. Auch wenn wir schlafen, wird der Parasympathikus automatisch aktiviert. Mhm. Und der Sympathikus ist immer in diesem Stressmoment. Wenn wir durch den Mund atmen, gibt es erstmal dieses Stresselement. Und irgendwann mal kommen wir in den Dauerstress. Und ich glaube auch, dass viele Entzündungen sich auch daraus entwickeln, dieser Dauerstress einfach. Wir gehen natürlich immer auf die grobstoffliche Ernährung. Mhm. Woher, wieso, weshalb? Aber es gibt so viel unsichtbare Energie, die wir gar nicht irgendwo messen können. Und dazu gehört natürlich ein Riesenthema, was auch im Buch beschrieben wird. Die Ernährung ist nicht nur Essen. Die Ernährung ist auch, was wir trinken, wie wir trinken, wie wir denken, wie wir fühlen. Und natürlich auch, wie wir atmen. Also dieses Atmen ist auch so wichtig, weil das lenkt ganz viele. Jeder Atem ernährt den ganzen Körper. Die ganzen Zellen werden durch die Atmung ernährt. Und wenn wir es nicht glauben, können wir mal 2 Minuten die Nase zu und den Mund zu halten.
Absolut.
Und dann werden wir wissen, wie wichtig sie ist.
Ja. Im Chinesischen gibt es einen Begriff, der heißt Ni Qi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das heißt, dass die Mundatmung die schlechte Atmung ist. So wird das beschrieben. Mhm. Genau aus dem Grund, den du gerade beschreibst. Und um die Übung abzuschließen, du hast gesagt, in den Bauch atmen, wie oft würde man das tun, um mal so im Alltag eine praktikable Entspannungsübung im Mental Gym kurz mal eine Session abzuschließen? Wie lange tut man das? Wie ist die Wiederholungszahl?
Ich würde sagen, natürlich, wir sind individuell ja alle verschieden. Deswegen, ich bin kein Fan von einer bestimmten Zeit. Immer mache erst 10 Minuten oder 5 Minuten. Das ist ja wie wenn ich sage, die Schuhgröße 45 ist perfekt. Mhm. Wir sind sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben absolut keine Geduld. Und es gibt Menschen, die haben wirklich viel Geduld. Ich würde sagen einfach, am Anfang sollte man sich aufrecht hinsetzen, mal die Hände da zur Brust, eine Hand auf den Bauch und dann einfach mal, bis man ein Wohlbefinden erfährt. Einfach in den Bauch ein und aus, die Brust dabei gar nicht bewegen und dann merken. Und wenn man merkt, dass man irgendwo blockiert ist und vielleicht auch damit dann aufhört, dann sagt man, gut, ich mach's heute Abend nochmal. Mhm. Es kann 2 Minuten sein, 1 Minute sein, kann aber auch 5 Minuten sein. Wenn man nämlich eine Zeit vorgibt, dann hat man direkt wieder eine Handschelle an der Logik, im Intellekt. Ah, ich muss 3 Minuten sitzen. Mhm. Man verliert das Lebendige.
Verstanden.
Und das ist wichtiger, dieses authentische, lebendige, zeitlose erstmal. Setz dich hin, atme in den Bauch ein und aus. Und irgendwann mal merkst du, vielleicht wirst du ruhiger und ruhiger. Und wenn du das hast, dann kannst du sagen, oh, das waren circa 3 Minuten, jetzt mache ich mal 4. Und dann kann man so langsam reingehen. Mhm. Das ist so eine Empfehlung. Natürlich gibt es sehr viele Techniken und auch viele Methoden.
Ja.
Aber jetzt für jemand, der zuhört.
Mhm. Verstanden. Du hast gerade ein Zitat, was auch im Buch ist und auch auf vielen deiner öffentlichen Auftritten kurz angerissen, aber ich möchte es nochmal wiederholen, weil ich es wirklich sehr, sehr stark finde. Und zwar, die Ruhe in der Ruhe ist nicht wirklich Ruhe, denn das kann jeder. Würde ich nicht ganz unterschreiben, weil selbst das können viele Menschen heutzutage nicht mehr. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Was du sagst, ist, nur die Ruhe im Stress ist die wahre Ruhe. So, und das klingt natürlich wie der heilige Gral, weil, wie gesagt, Menschen haben nicht mal in der Ruhe mehr Ruhe, aber du sagst, wir können viel weiter gehen, wir können sogar, wenn um uns rum richtig Remi-Demi ist, trotzdem in uns ruhen. Und wir haben jetzt die Atmung als ein Tool angesprochen. Was gibt's für weitere Hebel, die du Menschen beibringst, die sie auch in deinem Buch nachlesen können, um diese Ruhe im Stress zu kultivieren?
Also sehr wichtig ist natürlich die Perspektive, wo, wenn man sagt, das Glas ist halb voll oder halb leer, das ist natürlich dann immer eine Ansichtssache. Genauso ist erstmal zu verstehen für einen Menschen, was ist für den Stress und was ist für den anderen Stress. Für jemanden kann Stress sein, dass er morgens aufstehen muss. Für den anderen kann Stress sein, wenn er einfach beim Imbiss 10 Minuten wartet. Mhm. Und der andere kann sein, dass er, wenn er im Stau ist, dass er extrem gestresst wird. Und der andere sagt sich, oh schön, jetzt höre ich ein bisschen Musik. Da sind wir auch sehr stark individuell verschieden. Das ist erstmal wichtig zu merken und zu verstehen, was stresst jemanden. Und dann gibt es Techniken, dass man die Perspektive verändert. Man kann zum Beispiel sagen, wenn du im Stau bist, du kannst sowieso nichts verändern. Du kannst ja nichts machen. Willst du dich jetzt aufregen, mit dem Kopf durch die Wand gehen und dir wehtun, emotional? Oder willst du die Zeit einfach nutzen und jetzt hör mal deine Lieblingslieder an oder dein Hörbuch? Oder telefonier einfach. Man kann dann perspektivisch, kann man auch rangehen. Dann gibt es Methoden, wo man sagt, ich kann meine Überzeugungssätze verändern, Affirmationen. Mhm. Ich kann mich selbst bekräftigen. Affirmation bedeutet Bekräftigungssatz oder ein Glaubenssatz. Ich kann sagen, mit jedem Tag werde ich stärker und ruhiger. Ich arbeite an mir selbst. Ich bin auf dem richtigen Weg. Mit der Wiederholung, ob man es glaubt oder nicht, der stetige Tropfen höhlt den Stein, geht dieses Ritual irgendwann mal, vielleicht nach 4 Wochen oder nach 6 Wochen, wenn man es täglich macht, in das tiefere Bewusstsein. Letzten Endes ins Unterbewusstsein, sogar ins Überbewusstsein. Und man verändert sich tatsächlich, weil der Geist lenkt den Körper.
Hierzu eine Detailfrage, Yassin, weil das Internet ist überschwemmt mit Affirmationen, die schön aussehen als Poster etc. Und ich kenne viele Menschen, die sagen sich das jeden Tag, ich bin unbesiegbar oder ich, was auch immer gibt, aber es diffundiert nicht ins Unterbewusstsein ein. Ja. Und das wäre eine Frage, jetzt wirklich im Detail, die reine Wiederholung, wenn sie im Bewussten bleibt, wird oft nicht zum Ziel führen. Also was kannst du Menschen, die das schon seit längerem probieren, aber merken, ich fühle es nicht, was kannst du ihnen mit an die Hand geben, dass diese neuen Glaubenssätze, die sie ihr eigen machen wollen, auch wirklich im Unterbewusstsein landen und damit ihre Überzeugung prägen?
Also eine Affirmation wirkt letzten Endes auch nur, wenn die Emotion getriggert wird. Man muss denken und fühlen, in eine Richtung bringen, dann entsteht, man sagt in alten Büchern, dann entsteht göttliches Wirken, also der Mensch hat Schöpferkraft. Wenn Denken und Fühlen in eine Richtung kommt, wie schaffen wir es, Denken und Fühlen in eine Richtung zu bringen? Es gibt Menschen, die können gut imaginieren, visualisieren. Mhm. Zum Beispiel, als Beispiel nur, wenn wir träumen, was auch immer für ein Traum es ist. Es kann ein schöner Traum sein, wo wir auf einmal der erfolgreichste Mensch sind, den wir uns erträumen. Es kann aber auch ein intimer Traum sein, den jeder Mensch eigentlich erlebt hat. Und es passiert körperlich gar nichts. Aber rein im Geist, was passiert da? Die ganzen Bilder sind so intensiv, dass wir das als echt empfinden und der Körper reagiert darauf. Und wenn man das hinbekommt, durch Visualisation oder Imagination mit der Affirmation das zu verknüpfen, entsteht eine unglaubliche Kraft.
Können wir das mal konkret machen, an einem Beispiel, wie sowas aussehen würde?
Zum Beispiel, ich habe damals, als ich gekämpft habe in der deutschen Meisterschaft, wie gesagt, physisch null, also wirklich eine mangelhafte Note als Vorbereitung physisch. Ich war wirklich physisch nicht gut trainiert. Ich habe auch den ersten Kampf gegen einen österreichischen Champion gekämpft, den hatte ich in der 2. Runde besiegt. Aber ich war kaputt, ich war physisch so müde. Und dann ging ja der Finalkampf nur 3 Sekunden gegen den deutschen Meister. Das war auch irgendwo, zum Glück war es auch so. Meine Ausdauer war gar nicht so gut. Was ich aber gemacht habe, ich habe mir vorgestellt, das Bild vom Ende, deswegen sagt man auch schon in alten Schriften wie in der Bibel, tu so, als ob dir gegeben wurde, dann wird dir gegeben. Das heißt, ich habe mir nicht vorgestellt, wie schaffe ich es, weil dann aktiviere ich meine Logik und meine Intelligenz wieder und dann kommen sofort 10.000 Ausreden, dass ich es nicht schaffen kann. Ich habe mir nur ein Bild vorgestellt, und zwar wie ich den Gürtel am Ende hochhebe. Ich habe mir vorgestellt, wie ich den Gürtel hochhebe, wie ich mich bedanke innerlich und immer wieder. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wer schreibt, der bleibt, sagt man. Schreiben ist auch eine Methode, die ins Unbewusste führt. Und dann gibt es noch eine Methode, die ich auch unterrichte und auch mit Sportlern so arbeite. Das ist suggestiv, also hypnotisch. Da schaltet das Bewusstsein ab. Das heißt, man kann sich keine Ausreden aussuchen, warum, wieso, weshalb. Das heißt, wir machen offline im Bewusstsein um Intellekt und dann geht das direkt ins Unbewusste, wie bei einer Hypnose. Und da gibt es Suggestionen. Und witzigerweise, ich habe auch den Lesern eine Suggestion geschenkt, die ich im Tonstudio aufgenommen habe. Die ist hinten mit dem QR-Code drauf. Da geht es um Entspannung und Selbstvertrauen, auch teilweise um Erfolg.
Und das würde man zum Beispiel in einem müden Zustand machen, wo man eine andere Gehirnwellenfrequenz erreicht. Oder beim Schlafen.
Beim Schlafen, also das Unbewusste hört ja nie auf zu arbeiten. Das ist wie das Herzklopfen. Es arbeitet durchgehend. Und wir hören unbewusst alles.
Und das sind die verschiedenen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich höre jetzt schon ganz viele Kritiker, die sagen, das klingt mir zu einfach. Wenn ich mir einfach etwas vorstellen muss, dann sagt dieser Typ jetzt, dann passiert's auch. So. Nimm uns mal bitte in die Wirkzusammenhänge mit, was das dann tatsächlich macht, weil nur der Wunsch macht es ja nicht, sondern Die Logik, wie ich es verstehe, aber bitte ergänz du das, ist, dass man sein Unterbewusstsein so programmiert über diesen Wunsch, dass man in der Folge verschiedene Aktivitäten eben so ausrichtet, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolges massiv zu erhöhen. Mhm. Ist das deine Philosophie oder wie sind am Ende die Wirkzusammenhänge von, ich stelle es mir vor, es passiert dann zum Zeitpunkt X?
Also wenn man sagt, tu so, als ob dir gegeben wurde und dir wird gegeben, denn das ist tatsächlich so. Aber natürlich, das, was du auch sagst, trifft sehr stark auf heute zu. Der Mensch heutzutage kann sich nicht gut konzentrieren und er hat auch keine Geduld. Wir haben einen Informationsüberfluss wie noch nie in der Weltgeschichte zuvor. Ja. Wir haben heutzutage so viele Impressionen wie noch nie. Früher gab es einfach rausgehen, zum Bäcker gehen, was zum Essen holen und dann hat man mal 10 Minuten Weg auf sich genommen, hat einen Kumpel dann irgendwo, hat man geklingelt und sagt, kommst du raus? Und wenn er da war, dann ist man irgendwo spazieren gegangen oder spielen. Heute ist es nicht mehr so, jetzt sind wir die ganze Zeit am Internet, am PC, am Telefon. Und der Mensch hat diese Geduld auch gar nicht mehr, so tief reinzugehen. Deswegen ist es eine gute Frage. Und deswegen arbeite ich auch komplex am Menschen. Ich mache Affirmationen, ich mache Imaginationstechniken, ich mache diese hypnotische Form, diese Suggestion. Ich gehe in die Atmung und ich gehe in die Disziplin, in die Rituale im täglichen Gebrauch. Man kann es am Kind zum Beispiel sehr leicht testen, wenn ein Kind in dem Alter ist, wo er Zähne putzen lernt. Und das Kind, man hört es ja von den Eltern, hast du Zähne geputzt? Ah, da muss er wieder hingehen und Zähne putzen. Wenn die Eltern da zum Beispiel einen Monat lang, einen Mondzyklus, darauf komme ich noch zu sprechen, das jeden Tag dem Kind sagen, dann müssen die nicht mehr wiederholen. Die müssen nicht mehr sagen und fragen, hast du deine Zähne geputzt? Er wird es von alleine machen. Mhm. Und in diesen Momenten ist es so, wir haben ein universales Gesetz hier bei uns. Das universale Gesetz ist, wenn wir etwas, zum Beispiel das Wort Mond, das kommt von Monat, und Monat wiederum ist im Wort Menstruus drin. Menstruus ist die Menstruation der Frau. Das heißt, wir stammen ja in diesem Moment, wo diesen Eisprung, wo es den gibt, da entstehen wir. Das heißt, der Mond hat einen Einfluss auf unser gesamtes System, auch auf Ebbe und Flut. Wir sind auch aus Wasser. Und wenn wir eine neue Methode oder eine neue Verhaltensweise für uns speichern wollen, dann müssten wir mindestens einen Monat etwas täglich tun und ob wir daran glauben oder nicht, das Unbewusste nimmt das als neues Verhaltensmuster. Eine sagt, du kannst es mir glauben, aber besser ist, du glaubst es mir nicht, probier es aus. Und so habe ich Unglaubliches schon oder Unmögliches möglich hinbekommen, also nicht, weil ich es bin, sondern weil das universale Gesetz so ist. Mhm. Und ich habe das halt natürlich auch angewendet bei mir, beim dreimaligen Weltmeister, der Olympiasieger dann geworden ist, Frank Stäbler, mhm. Werder Bremen-Spieler, einzelne Spieler. Und die haben es gemerkt, ich habe es gespürt. Und das ist ein Gesetz, das ist unglaublich. Mhm. Und da gibt's ganz vieles, was wir da so unmöglich erstmal gesehen haben und dann das möglich gemacht haben. Und da kann man sagen, ja, das war jetzt der Yasin. Nein, das war ich nicht. Ich wusste den Weg, aber das ist das universale Gesetz. Und so funktioniert es. Und du kannst dran glauben oder auch nicht, es funktioniert. Mhm. So wie die Luft. Ja. Kannst dran glauben oder nicht, es funktioniert.
Zwei Gedanken dazu, Yasin. Das eine ist, wir sprechen gerade darüber, wie man sich selber eine überzeugende Stimme einflößen kann, um Glauben einzupflanzen, sage ich jetzt mal untechnisch, an sich selber, an ein bestimmtes Ereignis. Jetzt ist ja aber so, dass im Umfeld von vielen Menschen Störfaktoren sind und die berühmten Neinsager, die ambitionierte Menschen eher wieder zurück ins Glied holen wollen und ja nicht zu ambitioniert. Es gibt ja auch schon sprichwörtlich diese Aussage, Schuster bleibt bei deinen Leisten, was ich ein ganz schlimmes Sprichwort finde. Warum soll es nicht heißen, Schuster bau ein Schuhimperium? Wird mir besser gefallen. Heißt nicht, dass jeder Unternehmer werden muss, aber einfach, dass man nicht den Menschen sagt, oder in deinem Buch steht auch eine schöne Analogie, dass Menschen sich zum Geburtstag wünschen, bleib so, wie du bist. Das ist ja auch eine Aufforderung zum Stillstand eigentlich und keine Aufforderung zu wachsen. Was würdest du Menschen empfehlen, die in ihrem Umfeld, im familiären Kreis, im Freundeskreis, im Kollegenkreis diese Menschen haben, die nicht unterstützen, sondern einen eher zurückhalten? Wie kann man sich vor diesen Menschen schützen, dass sie nicht diese Bestrebungen, die man mit deiner Hilfe macht, konterkarieren?
Nummer eins, man muss sich bewusst machen, wer und was stört. Welche Personen stören? Welche Sätze stören? Und dann muss man sich zurückziehen in sein Zimmer, in seinen Raum, in seine spirituelle Ecke. Und dann sollte man in sein, das nenne ich auch das mentale Gym letztendlich, und dann sollte man sich fragen, was will ich erreichen? Was will ich haben in meinem Leben? Und dann sollte man sich einen Schutzmantel aufbauen. Das ist rein imaginär. Und diese Menschen, die tatsächlich sehr oft jemanden stören, und wenn die Menschen auch jemandem am Herzen liegen, dann geht man zu diesem Menschen hin und sagt ihm das. Sag mal, hör mal, du redest sehr oft negativ, das will ich nicht mehr. Du kannst, bitte hör auf damit, weil das stört mich und das mag ich auch nicht. Das wirkt was Negatives aus bei mir. Wenn du mein Freund oder meine Freundin bist, gib mir lieber Kraft, gib mir positive Energie. Und wenn das dann doch nicht zustande kommt, dann muss man sich von diesem Menschen trennen. Ist so, weil das ist einfach negativ. Aber wenn es ein guter Freund ist, ein wahrer Freund, da hat man nichts verloren, weil dieser Mensch wird sich dann da ändern, weil jeder will das Gute für jemanden, wenn es eine wahre Freundschaft ist. Und dann muss man sich in seinem mentalen Gym ständig wieder immer stärken. Diesen Schutzmantel baut man imaginär auf, man sieht, wo man täglich ist und man merkt auch natürlich, man muss sich das bewusst werden, wer und was stört, das ist wichtig und dann muss man sich bekräftigen, jeden Tag. Und diesen Schutzmantel, man muss sich und seine Gedanken, seine Träume beschützen. Und man muss es aufbauen und pflegen, wie eine Pflanze, die jeden Tag Sonne und Wasser braucht. Genauso muss man seine Gedanken, wie ein Samen, muss man jeden Tag damit wässern und auch ein bisschen Licht geben. Und das wäre die Übung. Bekräftigen, ich schaffe es, auch wenn es schwer ist. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Und ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und wenn ich dranbleibe, weiß ich, dass ich es auch schaffen werde. Weil es gibt tausende, Millionen Beispiele. Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Schwachen zum Weltmeister in irgendeinem Kampfsport. Oder also jeder Champion, jeder hat immer eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Mhm. Und jeder ist durch diese Schule gegangen, ob es bewusst oder unbewusst ist. Also man sagt auch immer, wenn du bereit bist, dafür alles zu geben, werden dir die Götter die Hand reichen. Und so ist es auch wichtig, dass man sich da inspiriert und an den Glauben. Glaube versetzt Berge, sagt man. Und es ist damit auch gemeint. Und diesen Glauben muss man pflegen, bis der Glaube irgendwann mal zum Wissen ist. Glaube ist nicht Wissen, aber dann wird der Glaube zum Wissen. Und dann sagst du nicht mehr, ich glaube es, du weißt, ich weiß es, ich schaffe es. So habe ich auch immer mit den Sportlern gearbeitet. Mhm. Ich weiß, wir schaffen es am Ende. Komme, was da wolle. Mhm. Und wenn jemand so über sich denkt und spricht, in seinem eigenen Selbstgespräch, egal was es ist, er wird es schaffen.
Ich fühle mich da jetzt rein und ich bemerke bei mir, ich habe eine, ich würde sagen, Erziehung genossen, die auch Elemente von Bescheidenheit hat und ja nicht zu hochnäsig oder arrogant sein. Und wenn ich das höre, dann kommt bei mir direkt so eine Aberstimme, die sagt, okay, aber du musst ja trotzdem bescheiden bleiben und heb nicht ab und sowas. Kennst du diese Art von Stimme und was möchtest du Menschen empfehlen, die sagen, sie möchten diese Überzeugung innerlich entwickeln, aber da kommt immer sofort so eine Aberstimme. Was macht man damit oder dagegen?
Das muss man erstmal auseinander montieren, warum das kommt. Im Endeffekt, wenn man etwas erreichen will, egal was es ist, ist man in einer Art Wettkampf. Man muss nicht jemanden schädigen, um zu gewinnen, aber man muss sich selbst stärken. Und es gibt ein Sprichwort im tatsächlichen Kampf, bist du gut zu deinem Gegner, bist du schlecht zu dir selber. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel habe und ich bin jemand, der jetzt mit der Mannschaft, mit der gegnerischen Mannschaft mitfühlt, wenn ich jetzt gewinne, dann sind die echt schlecht drauf danach. Da muss ich mich fragen, so in dem Moment, warum mache ich das dann überhaupt? Ich kann ja nicht hingehen und sagen so, ja, aber es tut mir weh, wenn die jetzt verlieren. Das ist ein Wettkampf und das muss man natürlich erstmal annehmen. Das ist eine Echtheit in sich selber. Und da sollte man 100% in sich reingehen und fragen so, was will ich wirklich? Und nochmal, bist du gut zu deinem Gegner, bist du schlecht zu dir selber? Und wenn ich das Gutmütige jetzt, eigentlich ist das nicht gutmütig, weil zu wem bist du denn gutmütig oder bescheiden? Eigentlich ist man schlecht zu sich selbst, weil man sein Potenzial und seine Kapazität bremst und runterdrückt. Man drückt seinen Selbstwert runter. Wie viel bist du denn selbst wert? Und dann sagst du, der Mensch ist das kannst du gar nicht in Zahlen begleichen. Also es gibt gar keine Zahl, wie viel wert ein Mensch ist. Hier das einmalig. Und du bist ein einmaliger Mensch, der jetzt gerade zuhört. Du bist einmalig. Es gibt dich nicht zweimal. Und warum sollst du nicht so viel wert sein wie der König von irgendwo? Mhm. Ist so. Und da muss man seinen Selbstwert hochnehmen. Und dann sagen, hey, ich bin das wert. Ich bin, und du tust niemandem was Schlechtes. Im Gegenteil. Wenn du da und dort und hier Erfolg hast und hier und dort gewinnst, kannst du sogar viele Menschen inspirieren und denen sogar noch viel besser helfen. Mhm. Und das ist wichtig. Man muss sich fragen, gutmütig, bescheiden, tatsächlich, bin ich das? Nein, ich bin schlecht zu mir selber gerade. Mhm. Ich bremse mich. Mhm. Und das ist halt wichtig zu verstehen.
Mhm. Sehr, sehr spannende Perspektive. Werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen drauf rumdenken. Du hast vorhin gesagt, wir leben in einer einzigartigen Zeit, wo wir so viele Impulse visueller und anderer Natur ertragen müssen, dass die Menschen gefühlt gar keine Zeit mehr haben für gar nichts. Manche haben keine Zeit mehr, um ihr Mittagessen zu sich zu nehmen. Und all das, was du beschreibst, hat ja einen Nachteil, wenn man das so für gestresste, für ungeduldige Menschen ausdrücken möchte. Es braucht Zeit. In diesem Mental Gym muss man Zeit verbringen. Microsoft hat kürzlich eine Studie ermittelt, dass die Menschen eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden haben und der Goldfisch 9 Sekunden hat. Das als kleine Randnotiz. Ein Grund dafür, du hast vorhin gesagt, digitale Medien, das Handy wahrscheinlich als eins der prominentesten Vertreter. Was empfiehlst du deinen KlientInnen, wie sie den Umgang mit dem Handy gestalten, damit das eben nicht zum Endgegner für all diese Bestrebungen, die du gerade beschreibst, wird?
Also ich selbst bin ja auch in dieser Welt und ich kann es ja 1:1 wiedergeben, da ich selber auch immer wieder mich erwische, dass ich am Handy bin. Das wird ja eine Gewohnheit.
Ja.
Und dieser Satz, den ich jetzt sage, der ist auch so, den zuerst bilden wir Gewohnheiten und dann bilden die Gewohnheiten uns. Mhm. Und eine Gewohnheit bildet uns letztendlich. Das heißt, ich muss auch hier wieder wissen, was ist mir wichtig, was will ich erreichen und ich muss mich beobachten können. Ich muss bewusst mich sehen können. Ich muss gucken, also ich muss mein innerer Trainer sein. Und wenn ich merke, dass ich die ganze Zeit am Handy bin, dann frage ich mich, muss das sein jetzt? Weil wenn es geschäftlich ist, ich bin auch geschäftlich, ich habe sehr viel am Buch sogar über meinem Handy gemacht, weil ich unterwegs war, dann frage ich mich, muss das sein? Wenn nicht, dann weg damit. Oder das ist eine Frage, die sehr wichtig ist. Und wir werden uns sehr oft erwischen, nein, es muss nicht sein. Das ist eine reine Gewohnheit. Wir gucken immer wieder mal hier und da und dort. Und dann muss man wissen, dass wir nur eine bestimmte Kraft oder einen bestimmten prozentualen Anteil Energie haben. Wenn wir jetzt den Kuchen nehmen, wie viel Energie von diesem Kuchen, den ich hier habe, wie viel will ich dahin verschwenden? Und wenn ich etwas erreichen will, brauche ich extrem viel Energie manchmal, um was Neues zu erreichen, um was Neues zu schaffen, um was Neues zu kreieren. Und dann muss ich gucken, wie viel ist es mir wert? Wie viel bin ich bereit? Wie viel bin ich, wie sagt man, den Preis zu bezahlen? Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen dafür? Und dann muss ich das natürlich abwiegen. Manche Menschen bleiben dann gemütlich, die sind dann zufrieden. Zufrieden sind zwei Wörter. Zu ist der Sarg und dann ist Frieden. Rest in peace. Und dann gibt's keine Veränderung mehr. Das ist tatsächlich so. Und dann fragt man sich im Leben, will ich zufrieden sein oder will ich tatsächlich was in meinem Leben erreichen? Will ich etwas rausholen aus mir? Wir haben jetzt diese Studie von Microsoft mit diesen 8 Sekunden. Aber die Frage ist, die Kapazität vom Menschen, ist die 8 Sekunden? Nein, das sind Stunden wahrscheinlich. Aber die Kapazität ist heute so. Warum? Weil ich den falschen Weg gehe oder mich beeinflussen lasse. Ich kann mich hinsetzen, ich habe Freunde, die sind Supersportler, die kommen ab und zu mal immer noch zu mir und dann sage ich, komm, wir setzen uns ein bisschen hin, machen wir ein paar Atemübungen und dann bleibe ich extra eine halbe Stunde sitzen im Zazen, das heißt Shikantaza, einfach sitzen, nur sitzen, still sein, nur deine Atmung oder deine Gedanken beobachten und dann fangen die an zu zappeln, ohne Ende, hier und da und nach paar Minuten schon und dann merke ich, siehst mal sogar, also große Sportler, starke Leute, diese Welt, diese Welle, die hat uns alle mitgerissen. Aber das Gute an der Geschichte ist, die Frage ist auch so, will ich mein Potenzial ausschöpfen? Will ich meine Kapazität ausschöpfen? Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Der Preis ist natürlich Geduld, Disziplin, Selbstmotivation. Und wo will ich hin in diesem Leben? Das Leben ist einmalig und es ist nur vorwärts. Wir haben das Leben nicht zweimal, in dem dieses Leben nicht. Und es wird nie stehen bleiben von der Zeit, es geht immer vorwärts. Und will ich stark sein, harmonisch sein? Will ich mich unter Kontrolle haben? Will ich kontrollieren, wo es hingeht, wo die Reise hinführt in meinem Leben? Oder will ich mich ständig von außen, wie so ein Sklave, immer so kommandieren lassen von meiner Angst, von meinen Sorgen, von meinen Zweifeln? Nur weil ich einfach so leicht, wie ein Blatt im Wind von hier nach da noch dort so rumgeweht werden kann. Also, und da habe ich gar keine Stabilität. Und dann sage ich, nein, ich will nicht so sein. Ich will stark sein. Ich will harmonisch sein. Wenn Angst kommt, ich besiege die Angst. Ich will mutig sein. Wenn Faulheit kommt, ich bin diszipliniert. Das kriege ich hin. Und dann genau in diese Sache, das will doch jeder. Und da muss man halt Step by Step rangehen. Und das kann jeder Mensch.
Das, was du gerade gesagt hast im Nebensatz, finde ich ganz elementar. Und zwar die Frage, ist man bereit, den Preis zu zahlen? Weil egal, welche Vita man sich ansieht, Menschen, die etwas Herausragendes geleistet haben, und es müssen nicht unbedingt in monetären Gesichtspunkten oder Sport sein, auch im familiären Bereich oder so, waren bereit, einen bestimmten Preis zu bezahlen. Aber ich beobachte, dass viele Menschen beides wollen. Sie wollen auf der einen Seite dieses 8 Sekunden Aufmerksamkeit und 5 Stunden am Tag auf dem Handy sein und trotzdem die Lorbeeren ernten, die Menschen eben ernten, die diesen Preis zahlen wollen. Und wie du sagst, muss man sich entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Aber inspirierend ist, dass du sagst, wir alle haben die Wahl. Wir können uns jeden Tag neu entscheiden, eben diesen Weg zu gehen. Wie viel Zeit verbringst du denn, Yassin, in deinem Mental Gym am Tag, wenn man das so sagen kann, oder im Schnitt über eine Woche? Wie sieht dein Leben da aus?
Es ist unterschiedlich, also nicht immer gleich, aber ich habe viele, viele Jahre sehr intensiv trainiert. Ich habe einen Stundenplan von circa einen Trainingsplan von 4-5 Stunden pro Tag gehabt, wo ich mich selbst trainiert habe immer in der Kampfsportzeit, mitunter natürlich auch körperliches Training, aber auch geistiges Training wie Meditation, Atemübungen, Aufschriebe, Affirmationen und auch das Unbewusste zähle ich gar nicht mit. Heutzutage, weil ich sehr viel unterwegs bin, zum Beispiel heute jetzt hier in München, morgen bin ich in der Schweiz, übermorgen in Stuttgart, danach in Bremen mit dem Auto, fahre ich 2.500 Kilometer in der Woche und dann bin ich vom Hotel zum Hotel, aber was ich mir angeeignet habe morgens, das Treffen mit mir selber.
Okay.
Wer ist die wichtigste Person im Leben? Und das ist nicht egoistisch, du selbst. Weil nur wer hat, kann geben. Wenn du Brot hast, kannst du Brot geben. Wenn du Geld hast, kannst du Geld geben. Wenn du ängstlich bist und zweifelhaft und voll mit Sorgen, wirst du diese Sorgen und Zweifel und Ängste geben. Wenn du mutig und ruhig bist, gibst du Mut und Ruhe. Und morgens mache ich meine mentale Dusche. Ich mache einige so individuelle Gebete für mich selbst. Da kann jeder für sich selber herausfühlen. Im Endeffekt, wie ich sagte, wir kommen ja aus irgendeiner Kraft, die unsichtbar ist. Wir haben uns nicht selbst gemacht, auch unsere Eltern haben uns nicht gemacht. Wir sind durch sie gekommen. Es gibt eine Kraft und ob man die nachher Gott nennen will oder Deus auf Portugiesisch, Dio oder Allah oder Universum oder Spirit oder irgendwas ist da, weil diese Perfektion, dass die Erde um die Sonne fliegt mit knapp 107 bis 108.000 km/h in einer Umlaufbahn von Zentimeter und Millimeter, perfekt. Und dass die Sonne jeden Tag perfekt eine Minute zur richtigen Zeit, heute wird der Tag immer länger bis zum 21. Juni und ab dem 22. wird der Tag wieder kürzer. Und diese Perfektion, das nennt man im Griechischen Kosmos und das heißt geordnetes System. Und in diesem geordneten System ist eine Kraft. Und zu dieser Kraft, ich weiß nicht, was es ist, wie man sagt im Tao, die wahre Kraft kann man nicht beschreiben. Zu dieser Kraft spreche ich. Einfach irgendwas von meinem Gefühl. Ein Dankbarkeitsgebet, ein Wunschgebet, das mache ich morgens. Dann mache ich Atemübungen. Ich mache körperliche Übungen. Ich nenne es der goldene Kraftfluss. Das sind 12 Übungen, die ich auch in Seminaren unterrichte. Den Körper ein bisschen überall hin, nach oben, nach links, nach rechts, nach unten strecken, dehnen, dabei ein paar Atemübungen machen. Dann mache ich eine Art Meditation und mache dann genau wie wenn ich mich körperlich dusche, mache meine Gedanken erstmal leer. Ich mache die Tasse leer, um an diesem Tag besser aufnehmen zu können. Mit einer vollen Tasse weiß man, kann man nichts aufnehmen. Und wenn der Geist voll ist an dem Tag, weißt du, kannst nicht viel aufnehmen, dann bist du wieder nur die Gewohnheit von gestern. Mhm. Und das ist mein Ritual morgens. Mache ich so gut wie jeden Tag. Und abends vorm Schlafengehen genau das Gleiche. Mache ich immer wieder. Manchmal dauert es 5 Minuten, manchmal 10. Und wenn ich keine Termine habe und ich merke, ich bin ein bisschen unruhig, dann bleibe ich so lange sitzen, bis ich in die Harmonie reinkomme. Und dann habe ich oft sogar schon, ich habe mich mit meinem Vater zum Kaffee verabredet, ich gucke auf die Uhr, es ist 15 Minuten schon zu spät. Dann sitze ich 1,5 Stunden am Stück und ich merke das fast gar nicht. Ich bin da in so einer Harmonie, in so einem Glücksgefühl. Und das ist dann wieder die nächste Stufe, wo der Leser oder der Hörer denkt, gibt's sowas überhaupt? Es gibt tatsächlich diese Bliss-Momente, diese unglaublichen Glücksmomente, und die kann man sogar, das kann man sogar verlängern. Da braucht man halt Übung. Aber tatsächlich, das nennt man dann Satori oder Samadhi, und das ist dann die Verbundenheit zu dem Universalen. Und da mache ich jetzt immer wieder gleich Stoppschild.
Richtig spannend, das zu hören. Und die Details dazu, wie gesagt, alle im Buch. Yasin, du hast früh in deinem Leben entschieden, dass du Lehrer werden möchtest. Du bist ein lebenslanger Schüler, das sagst du auch, weil jeder Meister muss auch Schüler bleiben. Aber dich fasziniert es, anderen Menschen zu helfen. Was kreiert in dir diese Leidenschaft, anderen Menschen das, was dir geholfen hat und dir hilft, das, was du dir angeeignet hast, weiterzugeben?
Ich denke, wir Menschen, wir haben ja alle so einen Baumstamm. Wir sind ja ein Produkt von unseren Eltern. Wir haben ja physisch zum Beispiel Ähnlichkeiten, aber auch geistig und auch emotional sind viele Sachen, die wir mitnehmen. In meiner Familie sind sehr viele Lehrer. Das ist eins, wo ich denke, das hat auch auf jeden Fall eine Wirkung. Mhm. Ich habe einen Uropa gehabt, und der ist 108 Jahre alt geworden, der unglaublich verbunden war mit dem Unsichtbaren. Der wusste, wann seine Seele den Körper verlässt, zur Sekunde. Hat auch schon vor ein paar Tage vorher dann uns alle zusammengetrommelt und sich verabschiedet. Und es war so unglaublich, dass ich erst, also damals war es normal, dass ich mir jetzt erst richtig Gedanken mache und die ganze Familie ausfrage danach. Und es war ein Guru, also so ein richtiger, so ein, diese Sufis, also waren so mit so einem weißen Bart und unglaublich, also. Und dann habe ich mal so recherchiert, mein Vater ist Familientherapeut und Psychologe, meine Schwester ist Life Coach, die andere Schwester ist Lehrerin, ich bin Lehrer, dann denke ich, und meine Onkels, teilweise einige sind viele Lehrer, der eine ist auch so ein Life Coach dann in diesem Dorf dort. Und dann denke ich mir, okay, gut, das ist auch kein Zufall, das ist einmal karmisch, sage ich mal. Und das andere war ein Schlüsselmoment, wo ich mich selbst damals auf die Suche gemacht habe, zu kämpfen und zur Sicherheit, und habe dann hier und da mich immer ein bisschen getestet mit meinen Freunden. Und da waren mal so zwei Jungs, die waren jünger wie wir. Ich war da, glaube ich, 10 Jahre alt und mein Kumpel auch. Und wir haben uns ein bisschen so hin und her gerauft und haben wir gesehen, da war so zu Ende, ich glaube, die waren 5 oder 6 oder 7 Jahre alt, die haben uns zugeguckt. Und dann haben wir gesagt, komm, jeder nimmt einen und trainiert den 10 Minuten, dann kommen wir zurück und dann lassen wir die zwei raufen. Und dann habe ich so einen Jungen, ich erinnere mich noch ganz genau, wie er heißt, wie er aussieht und alles. Und dann guckt er mich so an mit großen Augen. Ich so, guck mal, du musst so machen. Ich war selber 10 Jahre alt. Und da habe ich gemerkt, das ist etwas, was mich erfüllt. Also es hat mich einfach erfüllt, den Jungen Tipps zu geben. Den einfach für dieses, einfach so, wo es um nichts geht, so ein Spaßkämpfchen dort, also eigentlich so eine Rauferei. Da habe ich gemerkt, so, das erfüllt mich in dem Moment. Ich habe den Jungen etwas mitgegeben, Mut, Sicherheit, ein paar Techniken. Und der hat sich danach bedankt, hat ein bisschen so geraufen, habe ich gemerkt, das war so ein Glücksgefühl. Mhm. Kann man sich vorstellen, wie wenn jemand zum Beispiel nichts zu essen hat, ein Junge, ein Kind sitzt da, ein süßer Junge oder ein süßes Mädchen, und du siehst und es tut dir leid und du gibst diesem Mädchen oder den Jungen, gibst jetzt ein bisschen was zum Essen, lässt ihm ein bisschen was da, und die gucken dich an mit irgendwelchen Augen und sind so dankbar. Das erfüllt jeden Menschen, und deswegen ist, glaube ich, auch für Mütter das Muttersein das Höchste, was es gibt. Weil dieses Geben, das Dienen, ist etwas, was uns Menschen, für manche vielleicht schon direkt, für manche erst später, erfüllt. Das erfüllt uns. Mhm. Da entsteht eine Art Verbindung, und das habe ich sehr früh gemerkt.
Kann ich auch nachvollziehen. Ich darf ja etwas Ähnliches machen wie du, auch wenn inhaltlich mit ein bisschen anderer Ausrichtung. Aber zu sehen, wie Menschen dann aus eigener Kraft mit neuem Wissen sich verändern, ist wirklich etwas sehr, sehr Befriedigendes. Wenn du jetzt mal so auf die Jahrzehnte zurückblickst, wo du lehren durftest, Menschen begleiten durftest, was sind so in der Umsetzung von dem, was wir heute besprochen haben, so die größten Knackpunkte, wo sich entscheidet, ob Menschen erfolgreich damit sind oder es eben nur bei einem Versuch, der 2, 3, 4 Wochen anhält, bleibt?
So, ich denke, das Wichtigste ist, was glaubt und denkt ein Mensch über sich selbst? Das ist das A und O. Alles andere ist unwichtig.
Gib mal ein Beispiel, bitte.
Zum Beispiel ein Sportler. Jetzt auch aktuell, wie ich jetzt mit vielen Fußballern arbeite und auch anderen guten Sportlern und auch Unternehmern. Wenn jemand, egal wie viel Hilfe der von außen bekommt, egal wie gut er ernährt wird in dieser Ernährung, so wie ich sie beschreibe, denken, fühlen, wenn er von sich selber dieses Selbstvertrauen nicht hat, das Selbstwertgefühl nicht hat, dann ist alles andere unnötig. Man muss sich selbst vertrauen lernen und man muss die inneren Selbstgespräche beobachten. Wir Menschen haben von morgens bis spätabends innere Selbstgespräche durchgehend. Wir haben hinten unbewussten Radio laufen. Den ganzen Tag, jeden Tag, jeder von uns, ich, du und alle. Und im Traum sogar geht's weiter. Dann müssen wir lernen, das zu beobachten. Und wenn ich merke, da läuft viel Negatives ab, stopp. Ich muss lernen, das Negative zu transformieren ins Positive. Wir brauchen positive innere Selbstgespräche. Und das ist das A und O. Ohne dem gibt's absolut keinen Erfolg. Mhm. Und dann kann man alles andere aufbauen.
Da kann ich ein Lied von singen, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich habe ehrlich gesagt, und da würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren, ich bin daran gescheitert, den Kritiker stumm zu schalten. Was mir aber gelungen ist, ist eine zweite Stimme zu kultivieren, die lauter wird als die andere. Es klingt jetzt vielleicht wie Haarspalterei, aber das ist wirklich so. Also den Kritiker konnte ich nicht besänftigen, der ist so tief in meinem Nervensystem verankert, aber ich konnte eben einen wohlwollenden Mentor in mir kreieren und ich bemühe mich, den lauter zu machen und immer eher ihm zuzuhören als dem Kritiker. Macht das Sinn für dich?
Ja, klar. Wir haben alle links und rechts. Wir haben alle den Engel und den Teufel in uns und wir haben alle negative und positive Gedanken, viel mehr negative sogar. Und dann kommt wieder der Satz, wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht auch die Energie hin. Ja. Und where attention goes, energy flows, ist sehr, sehr wichtig. Und dann ist es so, wen von den beiden ernähre ich denn jetzt? Und das ist die Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt auch an den, ich sag mal, der nichts Gutes für mich will, der innere Teufel bei mir, wenn ich ihn die ganze Zeit unbewusst oder bewusst einfach ernähre, Ernährung ist die Aufmerksamkeit, dann wird er größer und stärker. Nehme ich die Ernährung weg von ihm, wird er irgendwann verhungern. Wenn ich ihn ernähre, wird er stärker und das ist das, was du dann gemacht hast. Du hast diesen Mentor in dir ernährt und stärker gemacht und der andere existiert noch, aber der ist stärker geworden. Und da geht die Aufmerksamkeit hin und diese Aufmerksamkeit kann ich lenken, denn ich bestimme. Ich kann mich zwei Sachen fragen. Wer denkt? Ich denke. Was will ich denken? Ich will Gutes denken. Das kann ich mich jederzeit fragen. Wenn ich merke, ich habe ein negatives Selbstgespräch, stopp, wer denkt denn? Denkt jemand anders gerade für dich oder wer ich denke? Kann ich jetzt denken, die Zahl 10 oder 5? Oder kann ich jetzt den Stift, den ich in der Hand habe, fallen lassen? Oder kann ich aufstehen und mich hinsetzen? Ja, kann ich. Also habe ich mich im Griff und zum großen Teil sogar. Und das muss ich trainieren. Und mit der Wiederholung wird dieser unsichtbare Muskel stärker.
Absolut. Kann ich zu 100% bestätigen. Was ich auch bestätigen kann, ist, dass es aber Zeit im Mental Gym braucht. Ich habe es nie so genannt, aber ich beobachte, wenn ich dieses Mental Gym mal ein paar Tage oder Wochen nicht besuche, dann wird leider der gute Mentor wieder ruhiger und die andere Stimme kommt wieder. Aber zumindest weiß ich, genau wie du sagst, wie ich mich selbst einstellen kann. Und das ist am Ende wieder die Frage, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Ich habe noch zwei Fragen, Yassin. Ich könnte stundenlang weitersprechen, aber wir belassen es jetzt bei diesen zwei Fragen. Das erste ist zu deinem Buch. Für wen hast du das geschrieben? Also welche Person kann davon primär profitieren? Grundsätzlich alle, klar. Aber wenn du jetzt sagst, wen hast du speziell angesprochen?
Also Tatsächlich ist da kein Unterschied, denn jeder Mensch, der auf der Suche ist, seine eigene Kapazität irgendwo ausschöpfen zu wollen, sich selbst zu bestärken, wenn er einfach auf der Suche ist, ich will mehr aus mir rausholen, für diesen Menschen ist dieses Buch geschrieben. Dadurch, dass natürlich Unternehmer, die auf der Erfolgsspur sein wollen, Sportler, weil die unter Druck sind, natürlich auch damit direkt zu tun haben, sind es meistens die ersten Menschen, die zu solchen Büchern greifen, weil die sind direkt auf der Überholspur oder die sind auf der Autobahn. Andere Menschen, die jetzt in der Zufriedenheit stecken, die haben noch nicht diesen Trigger. Aber in dem Moment, wo es ihnen mal vielleicht nicht so gut geht, was immer auch es für ein Moment ist, für diesen Menschen ist dieses Buch geschrieben, denn ein Mensch wird sich selber besser kennenlernen und auch die Zusammenhänge, wenn man das liest. Und das ist auch kein Buch zum Einmallesen. Das ist ein Buch, was man immer wieder einfach aufschlagen sollte. Ja. Weil es sind so viele Informationen natürlich drin, die vergessen wir. Ja. Das ist wie das mentale Gym. Und das ist eigentlich eine Alltagsbibel, die man so mitnehmen kann, die man neben sich da einfach dann zack, macht man was auf. Oh, ein Trinkritual. Wir trinken den ganzen Tag, aber so unbewusst oft. Wir trinken einfach, um unseren Durst zu stillen. Da ist aber viel mehr dahinter. Und das kann man energetisieren. Und da ist ein Beispiel jetzt nur. Da gibt's viele Sachen. Oder ich sitze im Auto, bevor ich aussteige, bleib 30 Sekunden sitzen und mach eine kurze Übung. Atme ein und atme aus. Beobachte dich. Lass los einmal und dann steh auf und geh bewusst zu deinem Termin. Da gibt's so viele kleine gute Techniken und das muss man halt immer wieder mitnehmen.
Und was mir besonders gut gefällt, ist auch meine Beobachtung, wenn ich Menschen bei Veränderungen begleite. Manche Dinge hat man schon mal gehört auf einer Überschriftenebene. Aber wenn man die Wirkmechanismen dahinter versteht, auf einmal macht's aha, es macht Klick und man ist bereit, es auszuprobieren. Und da sind in diesem Buch wirklich viele Aha-Momente drin. Deshalb nochmal vielen Dank, dass du deine Philosophie in dieses kurzweilige Buch gepackt hast. Meine letzte Frage an dich, Yasin, ist nochmal eine persönliche. Wenn du auf das Auf und Ab deines eigenen Lebens zurückblickst, was ist daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Die wichtigste Erkenntnis von Auf und Ab, natürlich, es sind die Ups, will ja niemand, also nee, Ab auf Englisch ja, aber auf Deutsch Ab nicht, also diesen, wenn man nach unten geht im Leben, das will ja niemand, aber wir sind in einem dualistischen Leben, wir brauchen die Wärme, um die Kälte zu kennen, wir brauchen die Kälte, um die Wärme zu kennen. Und wir sollten aus diesen Downs, sollten wir Kraft schöpfen letzten Endes. Weil nur dann erkenne ich, was es bedeutet, mich wieder hochzukämpfen. Und die Medaille hat diese zwei Seiten. Wir können in diesem Leben nicht nur in einer Einbahnstraße gehen. Das geht gar nicht. Wir können auch nicht überleben, ohne ein anderes Leben zu nehmen. Selbst Pflanzen, Obst, das ist auch Leben. Wir nehmen ein Leben, wenn wir nur Tierdokus angucken, das gucke ich sehr gerne an, ist unglaublich, da siehst du so Vögel, die sind so schön, die fliegen, dann reißen die da irgendwelche andere Küken auseinander und essen die lebendig. Also es ist brutal im Endeffekt, aber nochmal darauf zurückzukehren, diese Downs sollten wir nicht einfach abstempeln. Man sagt ja so, was einen nicht tötet, härtet ab, gibt es ja so Sprichwörter. Das muss man jetzt nicht so krass nehmen, aber ganz, ganz viele starke Menschen, die was Großes erreicht haben und die sind sehr hoch, wenn man das auf der Skala so sehen will, die haben alle unglaubliche Downs gehabt, alle. Egal, ob es der Fußballer ist, Ronaldo, man muss mal nur die Geschichte wirklich kennen, wo der herkommt, ob es ein Bruce Lee war, der 6 Monate im Rollstuhl war, wo die Ärzte gesagt haben, der wird nie wieder laufen können. Selbst mein Freund und auch ein guter jetziger, auch wo wir machen gerne zusammen Seminare, Frank Stäbler zum Beispiel, eine sehr krasse Geschichte, um Weltmeister im Ringen zu werden, ist schon sehr, sehr hart. Er hat es 3-mal geschafft, dann das mit dem Olympia. Alle Ärzte haben gesagt, er kann es nicht schaffen. Und dann die Vertrauensperson sogar, und dann hat er es geschafft. Aber dieses Down, was er da hatte, und dann dieses Hochzukommen, das ist im Endeffekt eins. Und das erkennen wir leider oft zu spät, erst wenn wir nicht mehr in dem Topf sind. Und deswegen würde ich sagen, egal wo du in dem Moment bist, es gibt immer den nächsten Tag. Also die Sonne wird wieder hochkommen natürlich, diese negativen Momente vergehen. Und wenn man es jetzt ganz philosophisch nimmt, wir sind hier auf einer Schiffsreise auf der Erde. Wir sind nicht für immer hier. Also, wenn du von ganz oben guckst, die Erde ist in dem Universum nicht mal sichtbar. Und wir dürfen uns nicht so wichtig nehmen. Wir kommen und wir gehen. Das ist eins. Jetzt die Frage, was machst du in dem Leben? Das ist wie so eine Sanduhr. Das ist, geht und irgendwann mal weißt du, ob es vielleicht noch 30 Jahre sind, 40. Das geht ruckzuck vorbei. Und egal, wo wir stehen. Und da kann man sagen, gut, auf dieser Schiffsreise, ist wie wenn du irgendwo in Urlaub gehst, da verbringst du deine Zeit gut, weil du weißt, dass es nur begrenzt ist. Und du bist immer gut drauf, obwohl du unterwegs bist. Du bist auch so in vielen Momenten, wo es echt crowdy ist, wo viele Menschen sind. Aber du bist cool da irgendwie. Du hast immer eine gute Laune. Und das kann man auch im Leben machen. Das ist eine Reise. Und wir sind alle hier in der Reise. Und eins ist sicher, keiner bleibt, keiner. Der eine geht vor, der andere kommt nach und keiner bleibt. Und das dürfen wir nie vergessen. Das ist so die Perspektive mal von oben sehen, weil wir nehmen uns manchmal viel zu wichtig und unsere Probleme machen wir noch viel wichtiger und die Energie geht ins Problem. Was passiert? Die Energie geht genau ins Problem. Das Problem wird ernährt, es wird immer größer und wächst über unsere Ohren hinaus und wir sehen die Welt nicht mehr. Wir wissen gar nicht mehr, dass wir hierher in der Schule des Lebens sind. Und so sehe ich das dann manchmal und denke, ja, was machst du dir überhaupt so viel Gedanken darüber? Lass los, dann atme einmal tief ein, lass los und schließ weiter.
Sehr schöne Perspektive, Yasin. Vielen, vielen Dank, dass du uns an deiner Philosophie, an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Das Buch ist seit 3 Tagen erhältlich und ich würde mich freuen, wenn viele Menschen das lesen werden, weil es macht sie zu gesünderen, stabileren, glücklicheren Menschen, wenn sie das befolgen. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dich kennenlernen zu dürfen.
Vielen Dank, Chris, für die Einladung. Der Sender und der Empfänger sind immer gleich wichtig. Ohne Lehrer keine Schüler, ohne Schüler kein Lehrer. Deswegen ist es perfekt, immer so dieses Geben und Nehmen. Und ja, mögen die Energien ins Positive gehen.
Vielen Dank.
Mit unseren Lehren, unserem Beispiel. Danke für die Einladung.
So, wenn dir diese Episode gut gefallen hat, dann würden wir uns richtig freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Das könnt ihr entweder tun, indem ihr auf Spotify oder Apple eine bis zu 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Worüber wir uns auch richtig freuen würden, das ist die Art der Unterstützung, die uns am meisten hilft, ist, wenn ihr auf Spotify, auf YouTube und auf Apple Auf und Ab Podcast abonniert. Denn das gibt uns die Möglichkeit, dieses ganze Format noch größer, noch interessanter und noch spannender zu machen. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann könnt ihr das entweder in der Kommentarfunktion bei Spotify tun, wo wir jeden einzelnen lesen, oder auch auf YouTube, wo alles auch als Video verfügbar ist und uns da sagen, was wir besser machen können, welche Gäste wir einladen sollten, über welche Themen wir sprechen sollten oder was euch sonst auf dem Herzen liegt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Donnerstag, 6 Uhr morgens, kommt die neue Episode von Auf und Ab. Und wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, wir haben mittlerweile weit über 40 Episoden, die ihr in unserem Feed nachhören könnt. Bis dahin wünsche ich euch viel Vergnügen beim Auf und Ab eures Lebens.